Zwei live heute, live und in Farbe. Wir sitzen uns tatsächlich gegenüber und wir haben natürlich wieder, wie das Format es verlangt, dem anderen eine Frage mit.
Richtig.
Was willst du von mir wissen?
Ich gönne Luke heute, ob er will oder nicht, eine Geschichtsstunde, denn ich möchte gerne wissen, was weißt du über die DDR? Und wir werden das etwas vertiefen, das Fachwissen.
Sehr gut. Und damit wir die Assis nicht verlieren, frage ich dich, welche Fernsehsendung interessiert dich und wo würdest du gerne mitmachen? Also, es gibt heute Geschichte und Gegenwart bei 2 live.
2 live mit Luke und Ingmar.
2 live heute wieder live und in Farbe. Wir sitzen mal wieder voreinander und
ja.
Das haben wir schon mal zu Weihnachten gemacht und wir haben gedacht, komm, jetzt hier pünktlich zu
Warten. Ostern ist vorbei.
Stimmt.
Ja, was haben wir?
Sommeranfang.
Ja, sowas, ja, was, ne? Sozusagen. Es ist ja klimawandeltechnisch, ist ja unglaublich warm. Wir sind ja in der Nähe von Köln und in Köln waren ja schon 25 Grad.
Ist richtig. Ich bin gestern aus Aurich wiedergekommen von der Tour und merkte wirklich, wie ich durch eine neue Klimazone fahre. Denn oben im Norden war es noch kühl,
ja?
Und mir wurde wärmer im Auto, je näher ich nach Köln kam.
Das ist, ja, das, ja, ist wollen wir den Gay-Witz an der Stelle schon machen?
Ich habe mir einfach, ich hab mir einfach mal so angeboten, ja, und er schwebt einfach hier mit im Raum.
So sieht's.
Vielleicht muss man ihn nicht ansprechen.
Nein,
vielleicht darf der Gay-Witz einfach existieren.
Jeder darf ihn zu Hause für sich selber unter dieses Video schreiben.
Es ist Selbstbestimmungsgesetz. Jeder darf selber bestimmen, ob das jetzt okay ist oder nicht.
Ja. Wann änderst du dein Geschlecht?
Man darf es ja jetzt einmal im Jahr, ne?
Einmal im Jahr kannst du
einmal im Jahr
switchen.
Ja, mal gucken.
Frau Mokwitsch.
Ich habe das Gefühl, also
ich
finde das ja mega, ne? Also das soll ja natürlich jeder machen und das ich möchte nicht ein Gesetz kommentieren, was mich nicht betrifft. Wo das, ich sage, das betrifft Menschen und wenn das für die gut ist, dann bin ich da total für. Ich warte so ein bisschen darauf, dass irgendein zynisches Arschloch kommt und sagt, weißt du, irgend so eine Medienreizfigur, die sagt, und ich bin jetzt einfach eine Frau und ihr müsst alle damit umgehen und ihr müsst mich jetzt alle so eine. Ich warte eigentlich darauf, dass Mario Barth aus Trotz und Zynismus sagt, ich bin jetzt Marion Barth und ihr müsst jetzt mich als Frau ansprechen.
Also dann will ich, glaube ich, auch zur Show gehen, wenn er jetzt als Marion Barth auftritt,
ja,
weil er das geändert hat im Ausweis. Das wäre, ja. Aber du sagst was ganz Wichtiges, weil tatsächlich fasziniert mich das auch, dass so wahnsinnig viele Leute sich davon getriggert fühlen oder der Meinung sind, die müssen was dazu sagen, obwohl es sich ja null betrifft. Es betrifft ja sozusagen ganz wenige Menschen und für die ist das eine extreme Verbesserung ihrer Situation. Also du musst nicht mehr sozusagen mit dem Psychiatergutachten auf dem Amt auftauchen und sagen, hier, guck mal.
Genau.
So, das ist ja einfach, also da kann man eigentlich gar nicht so viel diskutieren, finde ich. So, aber das Internet ist voll mit Marion Barths.
Ja, aber dann ist das auch vielleicht so eine Sache, wo man einfach sagt, dann macht ihr mal. Ne? Vielleicht ist
macht
auch
das,
immer. Es ist auch die Gelassenheit des Alters und auch meiner gesundheitlichen Situation gerade. Mir ist wirklich was passiert auf Tour. Was Faszinierendes. Ich habe in Schwerin gespielt und ich war
das
in einem...
Das ist an sich ja schon.
Ja. Also Schwerin, wunderschön. Ey, ja. Da oben, das ist dieses flache Land und die Seen und so. Da fährt man einfach windig da. Ich habe mir so ein E-Bike geliehen, bin da lang gefahren.
Ja.
Aber dann hieß es von meinem Hotel, wir haben einen Magen-Darm-Fall im Hotel. Und ob wir denn bezüglich der Tour woanders übernachten wollen. Und da war ich mit meinem Team so, ey, komm, wir sind einfach, bleiben einfach schnell rein, raus und packen da nichts an, frühstücken woanders. Das wird schon gut gehen.
Ja.
Kommen dann in der Location an und erfahren, es war Carlos Santana. Carlos Santana hat auch in Schwerin spielen sollen.
Ja.
Und liegt aber mit Magen-Darm mit seinem Team krank im Bett. Und wir so, ey, das ist ja geil. Carlos Santana, das ist ja toll. Jetzt habe ich eigentlich gehofft, dass ich den Virus bekomme, weil ich dann die gleiche Viren wie Carlos Santana in mir drin habe und mir irgendwie erhofft in so einer Marvel-Logik, dass dann dieses Gitarrenspiel auf mich übergeht.
Genau, es sind nämlich die Viren, die er im Arsch hat.
Natürlich.
Die Gitarre spielen und nicht seine Hände.
Nicht das Talent.
Nicht das Talent.
Nein.
Nicht seine Hände. Nein, es sind die Viren aus seinem Arsch.
Aber die gleichen Viren zu haben wie Carlos Santana, das ist so eine Riesenehre. Bis dann aber rauskam, dass...
Das ist ein Satz, den bei Freddie Mercury nicht gesagt hat.
Oh Gott, Alter. Okay,
ja, jetzt, ich bin wach jetzt. Jetzt hast du mich, ja.
Jetzt kommt raus, der ausländische Security-Mann, der diese Geschichte uns erzählt hat, der hat sich leider verhört. Es war gar nicht Carlos Santana. Es war die Band Santiano. Santiano liegt bei uns im Hotel mit Magen-Darm und musste die Tour absagen. Es war auch überall in der Bild-Zeitung.
Ah, krass.
Und ich fahre dann von Schwerin im Nightliner nach Aurich und merke dann
Nein,
um 3 Uhr morgens
Santiano dabei. Nein.
Oh Gott. Und muss runter zu unserer lieben, tollen Nightliner-Fahrerin Petra. Grüße an dieser Stelle. Und muss sagen, du musst rechts ranfahren. Ich hab Santiano. Ich bin Santiano positiv. Fahr mal rechts ran. Und Raya, irgendwo zwischen Schwerin und Aurich, ganzer Nightliner hält an. Das ist ja, das, weißt, alle werden ja dann auch irgendwie wach, weil sie aus ihrem und ich laufe da eine halbe Stunde über den Parkplatz und kotze einfach den kompletten Santiano-Virus raus. Aber im Gegensatz zu Santiano, die ihre Tour abgesagt haben, die haben auch in Hannover abgesagt, stand überall in der Bildzeitung, habe ich meine Show in Aurich noch gespielt mit dem Santiano-Virus. Also Respekt. So tough sind diese Seemänner nicht im Vergleich zum Lucky Man, der trotz dieses gleichen Virus gezockt hat. Also Grüße gehen raus an Santiano. Vielen Dank nochmal für eure Viren.
Und gute Besserung. Ich hoffe ja.
Gute Besserung
ja,
auch, ja.
Ja, also bei denen macht das ja nichts. So bei den Herzbuben wäre das ja fatal. Ja.
Leben die eigentlich?
Ja,
leben
natürlich.
Die leben noch.
Ja, ja, natürlich leben die noch. Oh, also warum sollten die tot sein?
Wüsste ich jetzt auch nicht, warum. Kann ich mir nicht.
Gib mir jetzt also gesundheitlich.
Keinen rationalen Grund, warum das so sein
soll. Gesundheitlich würde mir nichts einfallen, warum die Herzbuben nicht mehr unter uns sein sollten. Das wüsste ich jetzt wirklich nix.
Die so. Herzstillstandbuben.
Die Herzinfarkt. Alter, das, da warte ich drauf bei der Bild, wenn es einen von denen zerreißt. Von Herzinfarkt-Buben. Gott. Ja, doch, die leben, glaube ich, noch. Und das war also nicht nur Schwerin, sondern schwer raus auch.
Boah, aber hallo. Ja. Das ist diese, wenn du auch nichts mehr im Magen hast. Und
ja. Ja. Das ist das Schlimmste
und
für
dann
dich.
Kommt nur so eine ätzende.
Genau. Dieses finale Sodbrennen, das wirklich alles zerstört. Ich hatte das ja mal, nachdem ich in einem eigentlich sehr, sehr teuren Steakhouse in Berlin war, ich sage den Namen nicht, es gab dann auch einen Einsatz auch von der, wie heißen die, vom Lebensmittelamt hier, von der Dings vom Gesundheitsamt.
Konnte man da aufs Wasser gucken?
Nein, da konnte man nicht aufs Wasser gucken.
Okay, das ist nicht das
Steak. Nein, das ist es nicht. Es ist aber zentral am Kudamm, sehr teuer und sehr lecker Steaks. Und eigentlich, und da hatte ich aber Beef Tartar bestellt und da kommt immer ein frisches, rohes Ei sozusagen dazu. Das war offensichtlich nicht frisch. Und Alter Luke, ich habe wirklich 3 Tage lang wie so ein, ich habe gedacht, ich sterbe einfach. Ja, ich habe so 3 Tage durch die Wohnung gekotzt, gekackt, das war unfassbar. Ja. Ich wusste auch nicht, dass das, also was der Körper sozusagen ausscheiden kann und dieses demütigende Dilemma, aufs Klo zu gehen und nicht zu wissen, hocke ich mich hin oder setze ich mich drauf? Wenn ich mich draufsetze, kotze ich mir vor die Füße währenddessen. Mhm. Wenn ich in die Schüssel kotze, scheiße ich mir auf die Hacken. Was ist sozusagen.
Und wenn man es gleichzeitig macht?
Ja, wie?
Ist das. Also, wenn's.
Ja, du kannst ja nur eins. Also, du kannst.
Also, so.
Ja, kannst ja auch in die Badewanne direkt legen, dann. Dann hast du einfach.
Das ist, wenn du niest und dann kotzt du und scheißt. Also, ist das dann wie so ein. Der Körper macht so ein Screenshot.
Im Prinzip, ja. Genau. Das ist einfach. Und du bleibst ja wirklich stehen. Einfach. Dann passiert nichts mehr mit dir. Das war auch krass, Alter. Und da konnte ich mir an nichts mehr erinnern, irgendwie. Das war so 3 Tage komamäßig.
Ja, da pennt man auch wie Sonne. Der Körper ist wahnsinnig müde und
wahnsinnig geschwächt durch. Und so, du kriegst nichts in dich rein und so weiter. Und dann habe ich, das ist so geil, weil das ist mir erst nach 3 Tagen eingefallen. Ich habe da so einen Personal Coach gehabt und der hat mir immer, nach dem Training hat er mir immer so Elektrolytepulver gegeben. Und dann habe ich das, weil mir, ich wusste auch nichts anderes mehr zu nehmen, und dann habe ich dieses Elektrolytepulver, und dann ging es mir innerhalb von einer Stunde sofort viel, viel besser.
Ja.
Und dann ging es auch wieder abwärts und so, aber dann ist mir klar geworden, alles klar, du musst dem Körper mit diesem Zeug füttern, damit du
verlierst und du musst ihm wieder was zufügen.
Genau.
Elektrolyte, so. Absoluter Gamechanger. Finde ich auch im Sommer immer geil, wenn man ein bisschen zu viel Sonne auf dem Kopf gehabt hat.
Bam!
Rein damit.
So, hier, guck mal, wir sind heute sehr medizinisch. Hammer. Elektrolyte und
ja, toll, dass wir uns live sehen. Da kann man auch mal diese intime Ebene von was ist innen auch mal
aber rauslassen.
Ja, klar.
Stimmt, wir haben sonst immer nur das Netz. Wobei, neulich hat mir jemand geschrieben, wir sollten auch einfach unsere Schalten aufnehmen. Also es gibt ja andere Podcasts, wo sozusagen die Schalten als Videos mit aufgezeichnet werden. Ich weiß nicht, ob das auch noch eine Option für uns wäre. Dann hat man uns so einen Splitscreen sozusagen, einer da und einer unten.
Also heute einmal mal ein Schick voreinander und dann vielleicht in Zukunft baut jeder mal eine GoPro auf.
Schauen wir mal.
Gibt es GoPro überhaupt noch? Das war doch vor so 10 Jahren, war das so die Marke.
Bist du wirklich
auch, noch?
Auch hart hingeblieben, ne?
So bei weil die Handys das ja jetzt auch können.
Wahrscheinlich so du brauchst keine GoPro, weil das machst du alles mit dem Telefon. Ja. Also Telefon, guck mal, ich sag Telefon. Mobile Advice, würde man sagen. Ein Mobile Advice.
Lieber Ingmar, ich mag dich ungern korrigieren, aber es heißt Mobile Device, nicht Advice. Advice ist der englische Begriff für Ratschlag. Naja, was will man machen? Hatte ja nur Russisch in der Schule, der Jung.
Und aber GoPro war immer geil, konnte man auf dem Helm setzen und so weiter. Jetzt haben Leute immer GoPros hängen in ihren Autos als Dashcam vorne drin.
Ach guck,
Das machen Menschen noch.
nützt nichts. Damit ja in Russland quasi aufzunehmen, was genau. im Straßenverkehr los ist.
Kannst du hier auch machen?
Und TikTok-mäßig zu
genau, mittlerweile darf man es ja hier machen, aber es hat, glaube ich, immer noch keine juristische Wirksamkeit oder so. Aber gut, wir schweifen ab, habe ich den Eindruck.
Zwei Live heißt, der eine bringt dem anderen eine Frage mit und dann philosophieren wir ein bisschen drauf rum. Und jetzt sind wir quasi live voreinander, zwei Live live voreinander. Nicht live nur heute, live. Sondern auch am 26.
Ah, du Profi. 24.6.
So. Live in den Wühlmäusen.
Komm, wir machen mal einmal einen richtigen Werbeclip dafür. 24.6. live in den Wühlmäusen. 24.6. live in den Wühlmäusen. Ich habe da mal eine Frage. Luke Mockridge ist mein Gast. Ich moderiere das Ganze. Ich stelle ihm 100.000 Fragen. Dann kommt ihr dazu und stellt uns 100.000 Fragen. Und vielleicht fragen wir dann auch Fragen zurück.
Darf ich auch Fragen stellen?
Ja,
weil
ja.
Das, sonst also nur Rede und Antwort.
Nein, du musst, so. Du darfst. Du kannst auch alles.
Hammer.
Es war immer sehr lustig jetzt. Ich habe es ja mit Bastian gemacht, Pastewka, und mit Ilka Pissin. Es war, die Leute sind Wahnsinn, was die für Fragen haben. Wenn die dir eine Stunde zugehört haben und dein Leben dann kennen,
Anführungszeichen, okay.
Dann ergeben sich sozusagen ganz andere.
24.06. Ich freue mich sehr darauf, von Berlinern zu gegrillt zu werden. ist auch etwas, was ich eh schon gut kenne.
Ich wollte gerade sagen, da bist du doch schon erfahren. Ja. Soll ich meine Frage machen als
erstes? Ja, gerne, hau raus.
Mir ist nämlich aufgefallen, dass du, und das ist mir so in mehreren Folgen so immer nur so unterschwellig gewesen, wann immer sozusagen meine ursprüngliche Abstammung, meine Herkunft Thema wurde, der Osten, die DDR.
Die DDR.
Dass du so eine bestimmte, ich würde fast sagen, dass du eine, ist es so eine mystische Vorstellung davon hast, wie das so war da damals?
Das ist ein Land vor meiner Zeit.
ja.
Ich bin 1989 geboren, im März, da war das Ding eigentlich fast so gut wie durch.
Das war durch,
genau. Halbes Jahr später ist die Mauer gefallen und ich kenne es eigentlich sonst nur aus Geschichtsbüchern und von dir.
So, und jetzt ist die große Frage, was weißt du denn darüber? Also was weißt du über diesen Osten, über diese DDR? Gibt es Sachen, die du...
Spreewaldgurken.
Ja.
Trabi.
Ja.
Sportfrei.
Ja, sehr gut. Jungpioniere. Ja, guck mal, das hat er sich gemerkt, ja. Stimmt, das haben wir schon mal besprochen. Da haben wir schon mal drüber geredet.
Auferstanden aus Ruinen und der Zukunft zugewandt. Sehr schöne Hymne. Ich finde ich melodisch auch schön. Spiele ich gerne auf dem Klavier, weil das immer so halbtonschrittmäßig hochgeht. Das finde ich sehr schön.
Erster Funfact dazu bei der Hymne. Die hat sich ja quasi die DDR selber gegeben, diese Hymne. Und hat dann aber nach, nach 10 Jahren und so weiter, hat man gesagt, wir wollen den Text nicht mehr. Und dann war es nur noch Melodie.
Und hat man dann einfach
da gab es keinen Text mehr, hat nur noch die Melodie gespielt.
Ah, cool.
Ja. Das ist interessant. Und da fragt man sich auch, ne, weil die haben sich doch die Hymne selber gegeben. Warum haben die denn den Text dann irgendwann nicht mehr gewollt? Das habe ich auch nie so richtig verstanden, was da die Idee dahinter war. Müsste man nochmal historisch aufarbeiten.
Oh Ingmar, da kann ich kurz aushelfen. Im Originaltext wird vom Einig Vaterland gesungen. Diese Passage wurde unbequem, als die DDR in den frühen 70er Jahren offiziell von der Wiedervereinigung abrückte und den eigenständigen sozialistischen Staat propagierte. Es gab dann die Anweisung, die Hymne sei künftig nur noch instrumental zu spielen.
Okay, ja, das warst du. Was hast du sonst noch?
Es steht für Deutsche Demokratische Republik.
Ja, richtig.
Was ich jetzt im Rückspiegel ja dann doch ein bisschen zynisch finde, oder? Also war das eine Demokratie?
Na, die ursprüngliche Idee war, glaube ich, schon, dass es eine Demokratie sein sollte. Aber wie so oft, die besten Ideen sorgen manchmal nicht für die besten Ergebnisse.
Muckefuck.
Muckefuck, ja, sehr gut.
Ja, und ich glaube ansonsten, gut bei Lenin, das Leben der anderen, so das ist so ein bisschen mein Wissen.
Ich glaube, dass diese Filme tatsächlich, der Erfolg dieser Filme basiert schon auch, glaube ich, ganz doll darauf, dass, also gerade so Menschen in deiner Generation und so, die das quasi nicht erlebt haben, doch sehen wollen, was das war oder wo es war und wie es war.
Ja.
Damit man irgendwie versteht.
Ist warum. Es gut abgebildet?
Ich finde, es gibt, also gut bei Lenin, ja, finde ich schon, dass... Da habe ich auch viel entdeckt, was ich selber noch erlebt habe als Kind. So, in ganzen, auch so diese Eigenart beim Sprachgebrauch und so weiter. Die Grauenhaftigkeit im besten Sinne, also das ist grau. Die DDR ist immer grau in meiner Erinnerung. Das ist sehr farblos.
Ja.
So, die Farbe ist quasi der Westen gewesen. Das war alles bunt, die Autos waren bunt, die Produkte waren bunt. Es war alles viel schöner, größer und bla bla. Und bei uns war alles reduziert. Grau. Es gab ja auch sozusagen, ich glaube, für einen Trabant, glaube ich, 2 oder 3 Farben und die waren im Prinzip alles eine Abstufung von Grau. Also es gab keinen roten Trabi. Den musstest du dann selber machen.
Macht man das, um quasi den Menschen den Flavor aus dem Leben rauszunehmen?
Nee, ich glaube, das ist viel banaler. Farbe ist halt teuer.
Oder so.
Ja. So, wenn Geld nicht da ist und so, dann ist wenig bunt. Also wenn so eine Form von
Beton ist Beton, ne?
Ja, also es fehlt auch so, nennen wir es mal, eine Form von Lebensästhetik, sagen wir mal so.
Ja.
Also es war ja auch egal, wie die Autos aussahen, weil du hast es eh 15 Jahre Wartezeit auf so ein Trabi, 15 Jahre, wenn du ihn bestellt hast. Und da war dir
noch wie ein Therapieplatz jetzt.
Ja, da war dir die Farbe auch egal. So, weißt du? So, das ist einfach, und ich glaube, dass ganz viele dieser Dinge dafür gesorgt haben, dass die Leute überhaupt den Eindruck hatten, sie müssen da weg. So. Und das, was viele auch nicht wissen, ist, dass der erste Aufschlag bei den Demos, also die ersten Demos waren ja in Leipzig, da war der Gedanke nie, wir müssen das beenden und wir müssen Teil der BRD werden, sondern Teil war, Revolution heißt, wir ändern unser System, wir bleiben aber ein Land.
Ist das so?
Ja.
Ja, wir sind das Volk, ne?
Ja.
Ist ja eigentlich. Heißt ja so viel wie, wir sind das Volk dieses Landes und wir wollen dieses Land verändern. Also ja. Das war gar nicht das Ziel, dass
die Wiedervereinigung war nicht der erste, das war nicht der erste Impuls.
Nee, nee. Hat man aber dann so.
Der kam dann, weil sozusagen die Bewegung so groß wurde im Land, dass das natürlich, ich glaube, dann wiederum auch westliche Politik und so weiter Optionen gesehen haben, gesagt haben, also wenn die von innen aus kollabiert und dieser Staat auseinanderfällt, dann ist eigentlich das Sicherste, was wir machen können, ist dieses Land sozusagen einzugliedern, ja, wenn die Leute das wollen und wir Teil dessen werden wollen, weil sonst haben wir irgendeine unsichere Struktur und es ist ja ganz oft so, dass nach Revolutionen wird es selten besser, weil meistens irgendwelche Leute kommen, die diese Macht missbrauchen.
Gab es Menschen innerhalb der DDR, die das gar nicht wollten, dass die Mauer fällt?
Ja.
Also, und wie haben die dann reagiert?
Na, eine davon läuft ja immer noch rum, die heißt Sarah Wagenknecht. Sie hatte, ich glaube 1992, das war das erste Mal, dass ich mich sozusagen politisch aufgeregt habe als Jugendlicher, weil das Thema bei uns war in der Schule, hat Sarah Wagenknecht 1992, da war ich 12 oder 13, hat die ein Interview gegeben, wie schade sie das findet, dass die DDR gescheitert ist.
Wow.
Ja, das weiß ich noch ganz genau, das war in unserer Familie ein Riesending, weil mein Vater sich so aufgeregt hat darüber, das war ja auch noch so fast. Also Euphorie war da schon nicht mehr, weil viele Sachen kaputt gegangen waren bis dahin. So. Ja. Aber für ganz viele war immer noch sozusagen dieser Freiheitsbegriff und der Demokratie, die Errungenschaft der Demokratie, das Entscheidende dahinter. Und dann war eine Form von Empörung bei Leuten dabei, die sich eben engagiert haben, dass das stattfindet. So, und da gab es aber, da zu diesem Zeitpunkt gab es eben schon Leute, die gesagt haben, das war alles eine dumme Idee, dass wir es gemacht haben. Also die gab es zu diesem Zeitpunkt schon. Und die sind dann ja Mitte der 90er bis Ende der 90er relativ stark geworden und die haben halt dann alle sehr, sehr links gewählt. Das war halt PDS dann.
Mhm.
Und da hat sich ja Gysi dann immer sozusagen als Anwalt der Ostdeutschen ausgegeben und so, hat das ja clever gemacht und wurde dann ja, deswegen war das dann ja politisch die Linke und politisch eigentlich die Ostpartei.
Sind jetzt, wenn man sich die Parteien anguckt oder die politische Gesinnung des Ostens, hat man sich quasi von links nach rechts bewegt?
Das müsste man, genau. Das Spannende ist nämlich, wenn man sich das anguckt, würde man zum Beispiel entdecken, dass bis 98 und so und auch Anfang der 2000er PDS, Links und so weiter total dominant dann sind im Osten. Und es gibt faktisch Hochbogen, PDS-Hochbogen, die vor 20, 30 Jahren mit 30% PDS gewählt haben, die wählen jetzt 20-30% AfD. Und jetzt ist genau diese Frage, die du gerade gestellt hast, haben sich der Politwissenschaftler auch gestellt. Sind diese Leute jetzt auf einmal von Linken zu Rechten geworden? Ist ja unwahrscheinlich eigentlich. Also wieso wandert man, was ist die Wählerbewanderung? Beziehungsweise ist das gefühlt für die Menschen überhaupt eine Wählerwanderung? Oder entdecken sie in der AfD etwas, was sie vorher in der PDS entdeckt haben? Und es ist Zweiteres, es ist der autoritäre Gedanke, der das vereint, der das zusammenbringt. So dieses, wir sind überfordert mit dieser Form von Freiheit und Demokratie, die uns hier versprochen wurde. Und wenn Freiheit und Demokratie bedeutet, dass ich meinen Job verliere und ich weiß, wie ich sozusagen mein Essen bezahlen soll, dann ist das nicht so wertvoll für mich, wie vorher das autoritäre System, wo ich abgesichert war. Es gab in der DDR keine Arbeitslosen.
Also lieber jemand, der mir sagt, wie es geht, damit ich mir nicht die Gedanken machen muss.
Ja, also es ist ja auch sehr ein patriarchisches System gewesen in der DDR. Du hattest ja keine Arbeitslosen, weil das war faktisch ja verboten, arbeitslos zu sein. Wenn du nicht gearbeitet hast, konntest du in den Knast kommen.
Wow, ja.
So, und es wurde natürlich auch rein statistisch immer dafür gesorgt, dass Leute arbeiten, beziehungsweise es so aussieht, wenn sie arbeiten. Ich werde das auch nie vergessen. Auf dem Weg zur Schule morgens, wenn ich zur Schule gegangen bin, bin ich immer am Konsum, HO, vorbeigelaufen.
Das ist so eine Art Supermarkt?
Genau, das ist so eine Art Rewe in Schwarz-Weiß.
Da gibt's Muckefuck.
Ja, da gibt's Muckefuck.
Und Spreewaldgurken.
Genau, Spreewaldgurken. Ja. Und alle 3 Monate Bananen. Gab's ja in der DDR. Musste es nur anstehen dann.
Kamen die dann aus Kuba?
Ich glaube schon, ja.
Ja, womöglich.
Ja, klar. Wie sagt man, die Brüderschaft, die Freunde, ja, politische, alles war ja alles dann so. Aber wenn ich da zur Schule morgens gegangen bin, da lagen da sozusagen Leute rum, so Alkis und Penner. Mhm. Und die wurden dann, da kam ein Barkas, das war so ein, wie so ein Multivan heute. Und dann wurden die eingesammelt und wurden weggefahren. Und habe ich irgendwann meinen Vater gefragt, was machen die, wo fahren die denn hin? Die werden zur Arbeit gefahren. Die wurden sozusagen eingesammelt von der Straße und wurden dann in die Fabriken gefahren und dann haben die da ausgenüchtert und haben da gelegen. Aber es gab ja keine Arbeitslosen.
Aber waren das Angestellte dieser Fabrik?
Ja,
oder
hat man, ja. Ach so, okay. Ja, die haben offiziell da gearbeitet, aber eigentlich haben die nicht mehr da gearbeitet, weil die halt einfach Alkoholiker waren oder besoffen waren. Ganz normale, in Anführungszeichen, Obdachlose.
Aber der Widerstand war dann auch nicht, also man ist dann einfach mitgegangen.
Genau. Und das System wollte quasi nicht, dass man den Eindruck hat, es gäbe irgendeine Form von Obdachlose oder irgendeine Form von Menschen, die nicht arbeiten.
Ja.
Sondern wir haben alle Arbeit. Es ist Vollbeschäftigung in der DDR. Weil Vollbeschäftigung ist, brauchen wir auch 15 Jahre, um Trabant zu bauen.
Klingt jetzt erstmal alles gar nicht so verkehrt.
Naja, es gibt.
Könnte man hier auch nochmal installieren, oder? Dass man einfach hier Leute sagt, hier, zack, nicht mehr herumliegen, sondern rein in so ein Auto, stell keine Fragen. Ja. Wir fahren dich jetzt hier ans Tesla-Werk
oder sonst wohin. Dann nüchterst du jetzt aus, genau. Ich glaube, es widerspricht sozusagen dem kapitalistischen Grundgedanken des Einsatzes der Arbeitskraft. Also sie muss sich halt rechnen. Also man finanziert sozusagen nur Arbeit, die sie auch rechnet. Und in der DDR wurde auch Arbeit finanziert, die gar keinen Sinn gemacht hat. So, das führt nicht dazu, dass so ein Land reich wird, aber es führt dazu, dass alle irgendwie beschäftigt sind. Oder zumindest sieht es so aus, als ob. So, ist natürlich auch eine Riesenblase. Und das ist ja immer man wägt immer ab zwischen der persönlichen Freiheit, ne, der Leute und der Anzahl der oder der Höhe der Verantwortung, die du deswegen hast. Also Freiheit ist ja auch anstrengend. Du musst ja Sachen selber entscheiden. Du musst selber Sachen machen. Du musst selber gucken, wie du klarkommst. Wenn man sagt, ich beschränke deine Freiheit um so und so viel Prozent, dafür musst du dir aber gar keine Sorgen mehr darüber machen, ob du einen Arbeitsplatz hast oder nicht, sage ich auch heutzutage, gibt es relativ viele Leute, die sagen, finde mal eine gute Idee.
Glaube ich auch. Ja. Also ich denke auch, dass zu viel Möglichkeiten auch einen überfordern können.
Klar.
Und man dann irgendwelche Luftschlösser baut und eine Erwartungshaltung ans Leben hat, die dann von der Realität nicht gedeckt wird. Und das führt dann auch zu einer, kann zu einer ziemlichen Unzufriedenheit führen. Und deswegen ist die DDR wahrscheinlich da in Grundzügen der Jetztzeit gar nicht so unähnlich. Zumindest was so die Werkseinstellung der Menschheit angeht, die da drin lebt.
Das weiß ich nicht. Ich glaube ganz viele, also wenn ich allein auf mich gucke, auf mein Leben gucke, ich hätte ja massive Probleme bekommen, wenn das noch das System wäre. Einfach durch die Art und Weise, wie ich arbeite.
Du bist ja nicht systemtreuer Comedian.
So, ich bin nicht so richtig systemtreu, was das angeht. Und ich sage.
Du bist doch bei den Öffentlich-Rechtlichen.
Genau. Ja gut, aber aktuelle Kamera war ja quasi direkt von Herrn Honecker bezahlt. So, Olaf Scholz bezahlt nicht die Tagesschau. Das ist das Gute.
Gott sei Dank.
Gott sei Dank.
Ja.
Das ist ja schon ein Unterschied. So. Und deswegen ist es ganz spannend, wenn so Leute wie Wolfgang Lippert oder sowas, sozusagen der DDR-Gottschalk,
ja,
ne? Wenn der dir so erzählt, wie das so war, auf was man so achten musste bei so Interviews. Und das ist ja Wahnsinn. Der hatte ja immer sozusagen einen Kontrolleur vom Staat mitsitzen, wenn er Interviews geführt hat mit internationalen Stars. Die haben immer sozusagen geguckt, was für Interviews der führt. Und er musste quasi am Blick von dem immer ablesen, ob das Frage jetzt noch geht oder ob er jetzt sozusagen.
Wahnsinn.
Wahnsinn.
Vor allem, was du, ich meine, als Moderator und Host einer Show hast du tausend Dinge im Kopf.
Das Letzte, was du brauchst, ist einen von der Stasi, der vorne sitzt.
Politische Agenda noch durchzusetzen. Alter,
ja.
Das ist ja, ist ja wie beim WDR.
So, also das ist
das
schon
macht
krass.
Spaß, oder? Diese,
die Gleichsetzung macht
immer Spaß. Die Gleichsetzung macht immer Bock, weil sie so outrageous ist, und so ein Schwachsinn ist und so Wasser auf Mühlen von Leuten ist, die das tatsächlich wirklich glauben. Das ist alles Satire, das ist alles von der Satire und Kunstfreiheit gedeckt, was wir hier machen.
Ich hoffe doch.
Und
noch.
Ja. noch.
Immer noch sagen.
Ja, dann quiz mich mal, was die DDR angeht. Also ich höre und staune von deinen Erfahrungsberichten. Du hast ein kleines Quiz vorbereitet, um zu gucken, wie firm bin ich denn eigentlich in der DDR?
Naja, ich habe dieses Quiz natürlich im Internet gefunden, und zwar auf der Seite der Bundesseite für politische Bildung. Ja. Aber vorher habe ich einen Begriff, den ich dir an den Kopf werfen will, was fällt dir ein, wenn ich sage Lecho?
Lecho?
Lecho.
Das ist irgendwas Polnisches.
Es ist Ungarisch.
Okay, ja, fast.
Ist es was zum Anziehen? Ist es was zu trinken? Ist es was zu essen?
Ich glaube, es ist etwas zu trinken, und zwar irgendwo in der Milchfamilie.
In der Milchfamilie.
Ja, Lecce ist für mich.
Wenn du, da kommt der Italiener. Ja,
Lecce, Spanien.
Da kann man sich in Ungarn, glaube ich, ganz schön vertun. Das ist Paprika, ja, das ist, Zwiebeln. Kommt woanders her, ne? Ja. Tomatenmark, Paprika, Zwiebeln, so angerührt. Ist ein bisschen wie Shashuka, so vorne Anmutung.
Ah, geil, ja.
So, aber ist halt kein Ei drinne, und wenn man Fleisch dazu macht, ist es, glaube ich, Soljanka, hieß es dann.
Ah, der Soljanka, ja, das kenne ich.
Das ist genau.
Das ist aber Lecce. Sahne obendrauf.
Ja, aber Lecce hat mich gestern mein Kumpel nämlich drauf gebracht. Der hat gesagt, das ist doch eine Begrifflichkeit, da kommt der niemals drauf, was das ist. So ist es auch.
Das ist aber eigentlich auch einfach nur Reste essen, oder? Ist das nicht so, die Reste zusammengeschnibbelt
rein? Ja, es ist natürlich, genau, arme Leute essen und so, aber es hat dann am Ende natürlich eine, also im Osten war das so ein Standardgerät, das gibt's auch gar nicht mehr. Also,
Lecho?
Ja, Lecho war halt immer, wann immer du ausgegangen bist irgendwo zum Essen, und die Ossis sind sehr viel essen gegangen übrigens, viel häufiger als die Westdeutschen. Ach, okay. Es war irgendwie ein großes Bestreben danach, in Restaurants zu gehen.
Lecho könnte auch so der Name von so einem erster FC Köln Transfer sein.
Stimmt.
Der so als Linksaußen
ist.
Genau, so Linksaußen, ja. Der ein bisschen zu teuer war, ja, nicht spielt, stimmt, auch ein paar Arroganzanfälle hat. Slavomir Lecho. Haben wir uns anders vorgestellt. Ja. Wird dann ausgeliehen.
Genau, Meniskus kaputt.
Ja.
Ja. Nur noch 80% leistungsfähig, links außen, Blutgrätsche und damit Spiel ruiniert. So, wann wurde die DDR gegründet? Erste Frage. Hast du schon eine Idee, oder soll ich, ist Multiple Choice? Wir können.
Ja, also. Ich glaube, das war 54.
14. September 49, 7. Oktober 49, 1. Januar 50, 30. Januar 50. Also 54 war es nicht.
Es hat ein paar Jahre nach dem Krieg gedauert, ich glaube 50. Januar 50?
Du würdest 1. oder 30. Januar sagen?
Boah, 30. Die haben nochmal 30 Tage gebraucht. Die haben das eigentlich zum neuen Jahr beschlossen. Dann hat es sich nochmal ein bisschen durchbürokratisiert. 30. Januar 50.
Also ich weiß ja, dass es falsch ist, aber ich klicke drauf. Ich drücke weiter, und dann kommt nämlich raus, es ist der 7. Oktober. Der 7. Oktober 1949 war es.
Wann war der Krieg genau zu Ende?
Das ist eine gute Frage. Der Krieg.
45?
Ja, 45. Also es ist, glaube ich, vier.
Aber gibt es ein Datum? Ist das mit dem Selbstmord von Hitler?
Nein. Hitler hat sich doch nicht selbst ermordet.
Ende ist vom WDR gefangen worden.
Ende des Zweiten Weltkriegs ist der 2. September 45.
Ja, stimmt. Wir haben quasi Susi jetzt hier live in diesem kleinen Gerät.
Genau. Susi ist hier drin, die macht das alles. Ja. Ja, und das zuvor bereits am 23. Mai 1949 Verkündung des Grundgesetzes die Bundesrepublik Deutschland gegründet. Also die Bundesrepublik ist älter gewesen zu dem Zeitpunkt schon als die DDR. Und zwar, ja, Mai, Juni, Juli, Oktober. Ja, cool. Die DDR war ein bisschen später dran. So.
So, nächste Frage.
Nächste Frage. Wann, und das ist immer spannend, wann begann der Bau der Berliner Mauer? Da verschätzt man sich ja immer. Multiple Choice wahrscheinlich.
Ja, gerne. Ja.
Was würdest du jetzt ins Leere tippen? Also sie war nicht von Anfang an
nee.
Da.
Nee. Ach so, Mitte 50er?
Ja, ich wäre immer so spät früher, ne? Gewesen. Ich wäre so spät, ich habe gedacht,
60er?
Ende der 60er hatte ich immer so in meinem Kopf. Ist beides auf alle Fälle schon mal falsch. 17. November 60, 30. Juli 61, 13. August 61 oder 12. August 62.
Ja, keine Ahnung, das ist kein, nicht mal,
ich mache Ansatz. Ich mache 17. November 60. Ist falsch, denn es ist der 13. August 61. So. Und zwei Monate vorher hatte Walter Ulbricht, damals der Vorsitzende der SED, noch gesagt, niemand hat die Absicht, eine Mauer zu fallen, bauen.
Genau, das
große Zitat. Ja, ja, ja. Aber die Planung gab es seit 1958. Schau mal an.
Das heißt, es hat ein paar Jährchen gedauert. Hätte man in dieser Zeit abhauen können?
Ja, sind ja. Ja, ne? Sind ja ganz viele rüber.
Das hat man
ja
den Braten quasi gerochen, ja, und gemerkt.
Ist, das war ja am Ende der, deswegen haben sie es ja gemacht. Weil die hatten, ich weiß nicht, wie hoch die Zahl an Menschen war, aber es waren relativ viele Menschen, die relativ häufig einfach die Seiten gewechselt haben, weil Berlin Ost und West war ja, also bis die Mauer durchgezogen war, war das halt schwierig mit der Trennung. Klar, konntest du es irgendwie kontrollieren und so, aber in der Stadt sozusagen teilen, das ist schon
eine Ansage.
Das ist eine Ansage, ohne eine Mauer. Ne? So, hier, wie viele Menschen starben beim Versuch, aus der DDR zu fliehen? Mensch, circa 100, mehr als 1000, circa 500. Circa 800 haben wir auch noch. Da muss ich jetzt auch raten. Ich würde sagen, circa 800. Mehr als 1000 wäre ja schon hart. Mehr als 1000
wäre aber auch...
800 ist auch schon viel.
Also über 30 Jahre.
Findest du eine gute Quote,
800? Das ist gar nicht jetzt... Also für ein totalitäres System.
Ja gut, aber
also jedes Menschenleben ist natürlich tragisch, aber ich dachte jetzt, meinst du, dass jeden Tag irgendwie einer an dem, wie hieß denn, da gab es so diese Schutzzone.
Ja, ja, Todesstreifen.
Todesstreifen,
ja.
Und wenn du da drin bist, hat's geknallt.
Ja, ja, naja.
Also ich hätte schon gedacht, dass das täglich...
Also die hatten ja bis zu einem bestimmten Zeitpunkt hatten sie ja Schießbefehl.
Mhm.
Der wurde ja ohne, das natürlich, das war ja keine Pressemitteilung, aber der wurde ja dann irgendwann mal aufgehoben. Das heißt, da wurde dann nicht mehr quasi so geschossen, dass Leute tot waren, sondern wenn, dann wurde versucht, die Flucht zu beenden, aber man wurde...
Den Fuß.
Ja, genau. Oder
das halt Knie.
Lass mal den Hund los oder sowas.
Oder sowas. Ja, immerhin, das ist ja human dann. Ja, dann würde ich sagen, so 800.
Ja, wir klicken mal 800 und klicken, das ist auch falsch. Mehr als 1000 Menschen.
Doch mehr als 1000.
Na, 100, wundert, nicht wunderbar. 1000 Menschen starben bei ihrem Fluchtversuch. 136 von ihnen wurden allein an der Berliner Mauer erschossen. Das ist allerdings dann auch schon
wieder viel. Wo ist dieses Quiz her?
Das ist vom Bundeszentrale politische Bildung.
Die Bundeszentrale für politische Bildung macht ein Quiz, wo man schätzen soll, wie viele Menschen gestorben sind.
Mhm. Erschossen
sind, also ermordet worden sind.
Ja.
Und man, 800, 1000, über 1500.
Ja. Vor allem ist aber das.
Also ganz, wie unmenschlich, zynisch und unempathisch ist das?
Aber Moment, das ist wirklich ganz geil, weil es tatsächlich ja bei dir gerade diese Quiz-Haltung geschafft hat. Och, nur 800?
Ja, genau. Ja,
das ist ja auf auch 50 Jahre.
Also eine völlige Versachlichung von Menschenleben.
Ja, ist wahrscheinlich wirklich schwierig, so ein Quiz damit zu machen. Ja gut, machen wir weiter.
Alter.
In welcher Stadt fanden die ersten sogenannten Montagsdemonstrationen statt? Naja, das weiß man ja. Leipzig, das Dresden, Berlin, Jena?
Dresden. Leipzig?
Leipzig. Die andere Stadt.
Ja.
Januar schon demonstrierten hunderte von Menschen in Leipzig für Meinungsfreiheit, setzten damit eine Oppositionsbewegung in Gang, die den Fall der Mauer dann vorbereitete. Damit ist er
das finde ich, und das ist ja bis heute das Faszinierende an Leipzig. Ich liebe diese Stadt. Ich finde, diese Stadt ist wirklich der kleinere, coolere Bruder von Berlin. Ich spiele wahnsinnig gerne da. Geile Partyszene, geile Kultur, Kunstszene, autonomes Denken, Leute, die im besten Sinne des Wortes querdenken, aber jetzt nicht im Sinne, Corona-mäßig, sondern Leute, die diametral die Welt betrachten und andere Weltanschauungen hervorholen. Plus geiles Brunch, also Leipzig. Ja, immer eine geile Stadt, ich liebe es da.
Du reißt da mir eine offene Tür ein, weil ich denke jetzt seit geraumer Zeit darüber nach, ob ich nicht wirklich nach Leipzig ziehe.
Ja.
Ich habe das wirklich, weil ich jetzt oft einfach da gedreht habe für den MDR und so weiter und dann sowieso auch oft in Leipzig abgehangen bin. Und ich finde auch, das ist halt wie so, also Leipzig zentral ist tatsächlich wie so ein Berliner Kiez.
Genau.
Ja. So. Und du hast halt von allem nur eine geile Sache.
Und du bist halt auch schnell in Berlin, ne? Also
ja, und das kommt dazu, genau. Eine Stunde oder? Ja, nicht mal. Eine Stunde 10 fährt der ICE, wenn du willst. Und du läufst vom Bahnhof in die Innenstadt nach Leipzig, sind 500 Meter. Da bist du da hast du alles, was du brauchst. Geile Buden, geile Restaurants, geile Bars. Leute sind relativ international. Ja. Also, es ist schon die beste Stadt im Osten.
Politisch gut motiviert. Ich bin da echt immer gerne.
Jetzt ziehen wir also nach Leipzig.
Auch immer geile Shows gehabt, Blauer Salon.
Ja.
Hammer.
Das macht Spaß.
Geiler Fußballverein.
Jetzt bist du, das darfst du dich in Dresden wirklich nicht mehr blicken lassen. Ne?
Dynamo. Habe ich mal im Stadion gespielt.
In Dresden?
Dresden, ja.
Ah, im Stadion von Dynamo Dresden hast du gespielt? Guck mal, das wäre
das war geil.
Ja?
War ausverkauft, das war gut.
Ja. Das hat Dynamo Dresden ja nicht geschafft.
Ja.
Hier, wer sprach wohl den berühmtesten unvollendeten Satz der Wendezeit?
Wir sind zu Ihnen gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass heute Ihre Ausreise...
Jubel. Sagt dir gar nichts, der Satz.
Doch. Wer war denn damals
Genschmann, Hans Dietrich, Genscher. Was? Ich klicke mal drauf.
Ist das der, der auch da geknutscht hat? Da gibt's doch dieses Knutschbild. Hat
Genscher geknutscht?
Mit Gorbatschow?
Nein, das mit Gorbatschow geknutscht hat Honecker.
Honecker und Gorbatschow haben geknutscht.
Die haben geknutscht. Das war ja sozusagen unter kommunistischen Genossen war das die Begrüßung der Macht, war der Männerkuss. Ist auch irre, ne? Eigentlich. Ja. Einfach irre.
Die waren schon queer, bevor das überhaupt ja, ein Thema war, ne? Das
ist so wichtig. Und da hätte man schon wissen können, dass mit dem Woke-Sein vielleicht.
Ne?
Willkommen in die Hölle. Das ist alles Satire, ihr wisst ja. Ist krass, ne? Auch so
Genscher.
Brezhnev und Lenin und so weiter. Alles so knutschende Typen, die damit ihre Verbundenheit ausgedrückt haben als Männer. Und keiner hat gesagt, die sind bestimmt gay. Niemand.
Ich glaube, jeder Mann ist ein bisschen gay. Und ja, die glaub, Menschen, die ja. Probleme mit oder die homophob sind und die Probleme damit haben, sind Leute, die gerne eigentlich das auch ausführen würden, aber sich selber dafür hassen, weil sie irgendwelche, ja, da sind wir wieder bei patriarchalen Bedenken und Strukturen in sich drin haben, die das verbieten. Also wenn Rapper homophobe Dinge rappen, wollen sie eigentlich
Arsch.
Das ist eine Kachel, die ich sehr gerne jetzt so auf Instagram sehen möchte. Luke Mockridge über Homophobie. Wenn Rapper über homophobes Zeug rappen, wollen sie eigentlich nur Arsch.
Ja. Ist ganz interessant, dass bis heute nicht bekannt ist, wie denn der Satz tatsächlich von Genscher also weiter hätte gehen sollen oder zu Ende gehen
sollen. Dass ihre Ausreise?
Genehmigt, erlaubt, verboten. Vorübergehend. Genau. Nein, das ja. Spannend. Aber die Leute haben halt so gejubelt, dass klar war, die Antwort ist, wir dürfen ausreisen. Obwohl er es nicht gesagt hat. Ist schon spannend eigentlich. Das ist der Wahnsinn, was das für eine Dynamik damals hatte, ne? Wenn sie das überlegt.
Stand eigentlich was ganz anderes auf dem Zettel, aber die Leute haben gesagt, komm jetzt.
Was willst du denn? Und ich meine, auch diese ganze Geschichte, wie überhaupt diese ganze Grenzöffnung zustande gekommen ist, ist ja sozusagen Schabowski einfach nur nicht verstanden hat, dass die Nachricht, die er hatte, bei der Pressemitteilung, die er vorgelesen hat, da stand dran, ab sofort.
Ja.
Stand drauf. Aber die Info galt ab morgen. Dass er hat,
ah, der hat sind alle einen Tag zu früh.
Genau, da hat er
und das in Deutschland.
Ja, und dass da niemand und das überhaupt das aus heutiger Sicht, wenn du dir überlegst, dass da zu keinem Zeitpunkt irgendwie ein Schuss gefallen ist, ist eigentlich Magic.
Es ist eigentlich so der Moment, wo Menschlichkeit und so bürokratische Struktur
ja.
sich ablösen.
Ja.
Ne? Also wo man sagt, es gibt hier eigentlich Regeln,
ja.
aber die Menschlichkeit in mir lässt diesen Moment einfach zu und da dürfen alle Dämme brechen und die Regeln sind auf einmal außer Kraft gesetzt. Ist eigentlich immer schön, wenn das passiert. Ne?
Und das passiert ja selten,
ja.
wenn man ehrlich ist. So.
Und Karneval passiert das auch.
Das stimmt.
Ja.
Auf andere Art und Weise.
Ja.
Und weil man ja auch mal vergisst, dass, also man hat sozusagen diese Trennung der Stadt, war ja keine Trennung Bundesrepublik DDR, sondern die Stadt Berlin war ja in Sektoren aufgeteilt. Das heißt also, dass da die Leute abgehauen sind, war also erstmal ein Thema auch der Russen und der Alliierten. Und das ist aus heutiger Sicht, das ist so krass, dass das einfach passiert ist und dass nicht einer durchgedreht und gesagt hat, okay, oh Gott, ich muss jetzt schießen oder so. Finde ich immer wieder
spannend. Chaos-Theorie.
Ja. So, hier, wann wurde am 9. November 89 der erste Grenzübergang geöffnet? 18:30 Uhr, 21 Uhr, 23:30 Uhr, 0:40 Uhr.
Weiß man das jetzt so?
Hm?
Weiß man das? Kennt man diese Uhrzeit?
Hm?
Keine Ahnung.
Ich sag mal 0:40 Uhr, ist aber falsch.
Ja, es aber war das tatsächlich war doch am Tag selber. Es war doch der Tag davor, 18:30 Uhr dann, ne?
Ja, du hast recht. Eine halbe Stunde vor Mitternacht. 23:30 Uhr, ja. Weil da eigentlich schon so viele standen. Ah, und ab Mitternacht sollte es gelten. Ah, natürlich. Ab Mitternacht ist jetzt gegolten und die Leute sind ab schon 23:30 Uhr drin. So, wer war der letzte Ministerpräsident der DDR? Erich Honecker, Hans Modrow, Lothar de Maizière oder Egon Krenz? Da bist du, kennst du einen von den, also Erich Honecker kennst du offensichtlich
schon. De Maizière kennt man, der war doch dann irgendwann mal Verteidigungsminister.
Nee, die sind aber in einer Blutlinie, aber das ist nicht derselbe.
Das ist nicht der Sinn.
Nein,
Thomas ist, de Maizière.
Genau. Das
war der doch gesagt hat, alles, was ich jetzt sagen würde, würde sie beunruhigen. Ne?
Genau, verunsichern. Genau. Ja, ich glaube, das ist er gewesen, genau. Ja. Genau, das ist ein sehr guter Satz gewesen.
Ja.
Ich glaube, das war sein Bruder oder irgendeine, also die stehen in irgendeinem Verhältnis.
Das ist ein geiler Nachname. De Maizière.
Alter, das klingt wie so ein Schlagersänger oder so ein geiler Schauspieler, Lothar, der mit so einem Seidenschal irgendwo sitzt und so einen ARD-Film promotet. Ja, total.
Lothar de Maizière und sein neues Werk.
Egon Krenz war der Stellvertreter von Erich Honecker. Hans Modrow war der Vorsitzende, ich glaube, des Zentralrats der SED. Lothar de Maizière muss es gewesen sein, weil der hat ja den Wiedervereinigungsvertrag ausgehandelt mit Schäuble und so weiter. Guck mal, ich bin...
Das ist ja auch dein Land.
Ja, na, ja, ja, siehste.
War es Lothar de Maizière?
Ja, es ist Lothar de Maizière. Leute, nach der ersten Freien Volkskammerwahl in 40 Jahren DDR-Geschichte bildet sich unter Lothar de Maizière eine neue DDR-Regierung der Großen Koalition, die aber nur noch das staatliche Ende der DDR abzuwickeln hatte. Guck mal einer an.
Ich weiß nichts über die DDR.
Ja, deswegen habe ich ja gesagt, das ist...
Ich weiß gar nichts.
Das ist doch Wahnsinn. So, so nach welchem...
Frage ist, muss man überhaupt was darüber, weil dieses Land gibt es ja nicht mehr. Das ist
es
ja,
gibt das Land nicht mehr, aber es gibt ja Menschen, die da drin gelebt haben. Und wenn man die verstehen will, ist es, glaube ich, gut zu wissen, wie die geprägt sind und warum die sich wie verhalten. Das ist ja bis heute einfach, wenn du dir sozusagen die ganzen westlichen, Anführungszeichen, Bonner Republik geprägten ARD-ZDF-Talkshows anguckst. Ja, oder Menschen, ja. Aber also mir ging es eigentlich um Medien. Dann hast du, meiner Meinung nach, ich habe bis jetzt das Gefühl, es gibt so ein grundlegendes Problem, weil man nicht verstanden hat, wie diese Menschen da aufgewachsen sind und wie die bestimmte Sachen sehen, weil diese Perspektive verschüttet ist.
Das habe ich auch in, ich habe jetzt im Osten gespielt, ich war in Neubrandenburg.
Ja.
Und fand's super schön da, es ist echt total schön da zu sein, auch Schwerin super schön. Und habe dann auch auf der Bühne gesagt, so, ey, es ist voll nett hier. Ihr wisst schon,
was euer Image ist,
dass der Rest von Deutschland euch nicht mag und glaubt, ihr seid alles Nazis und ihr seid alle irgendwie verborstet, verkrustete Rechtsradikale. Ja, also
und das ist schon
schwierig, wie wir so Etiketten auf Leute und also wir wissen, dass Pauschalisierung und Generalverdacht nie gut ist, aber trotzdem ist es halt eine geile, schnelle Lösung, ne?
Ja, und du hast es ja auch gegenseitig. Also es funktioniert andersrum genauso. Also der Ostdeutsche hat ja sozusagen auch dann genau dieselben Klischeevorstellungen vom Westdeutschen wiederum. So auch angelerntes aus dem Affektwissen sozusagen. Mhm. Dieses, also wie gesagt, ich habe ja immer dieses Solingen-Halle-Ding. So, wenn du jetzt durch Solingen läufst, denkst du halt, du bist in Halle 1992. So. Und trotzdem, wenn ich als Ossi nach Solingen komme und zu den Leuten sage, ich komme aus dem Osten, machen die trotzdem, ach Gottchen.
Ach guck.
So, ne? Also weil sie ja nie, es gab da nie ein Update und der Ostdeutsche in Halle denkt immer noch, oh, wir sind hier alle benachteiligt und so weiter. Dabei lebt ihr in der Stadt, die mit, weiß ich nicht, 5 Milliarden EU-Geldern neu aufgebaut wurde und nicht die da in Solingen. So, und das ist so ein Missverhältnis, was wir im Land in mehreren Bereichen so haben. Komm hier, welchen Artikel des Grundgesetzes erfolgte der Beitritt der DDR zur BRD? Nach welchem Artikel? Artikel 1, Artikel 23, Artikel 51, Artikel 146. Da wüsste ich jetzt ehrlich gesagt...
Artikel 1 ist es nicht.
Ach nee, Würde hat das nun wirklich nichts zu tun gehabt. Es muss ja irgendein Artikel sein, der beschließt, dass man kein neues Grundgesetz aufsetzen muss, wenn das Staatsgebiet erweitert wird. Das wusste ich gar nicht, das gibt es im Grunde. Ich mach mal 23.
Ja.
Ich mach mal 23.
Also relativ weit vorne. Ne?
Ja, es ist tatsächlich 23.
Ja, ach guck.
Erfolgte nach damaligen Artikel 23. Dieser sah eine Beibehaltung und gleichzeitige Ausdehnung des Grundgesetzes auf das Gebiet der bisherigen DDR vor. Ach guck, das war schon drin im Grundgesetz. Das wusste ich zum Beispiel auch nicht. Dass wenn im Fall der Fälle gilt das Grundgesetz auch für das ehemalige Staatsgebiet der DDR.
Im Fall der Fälle, das ist auch so, das ist auch eine ostdeutsche Redewendung,
oder? Oder einfach nur wieder eine von meinen.
Oder deine verborstet.
So, vorletzte Frage, wie viele Ostunternehmen wurden nach der Wende an private Investoren verkauft? 6.000, 14.000, 17.000, 23.000?
Alle.
Ja, ich mach mal 17.000. Ist falsch, es waren 14.000 Ostunternehmen an private Investoren. Treuhand. Auch ein Thema für sich, diese ganze Treuhandnummer. Ganz viele Leute haben damit sozusagen ihren ganzen Hass auf Westdeutschland begründet, dass die Treuhand ihr Unternehmen abgewickelt hat oder ihre
ostdeutsche Unternehmen, die jetzt noch existieren?
Gibt's schon, ja. Also Carl Zeiss, ne, hier Optik und so weiter, als Weltunternehmen.
Carl Zeiss Jena.
Und dann wird es ja auch schon schwach, wenn im Kopf kriegen da zusammen. Also auf alle Fälle irgendwas mit Kuchen muss auch noch dabei sein.
Baumkuchen?
Im Osten war ja immer Kuchen. Wenn man irgendwie, ich weiß jetzt ist auch.
Susi, weißt du bestimmt, welche ostdeutschen Marken jetzt noch am Start sind und unser deutsches Made in Germany Label tragen.
Ich habe nur mal ein paar rausgesucht. Rotkäppchen, Sekt, Knusperflocken, Schlagersüßtafel, Hallorenkugeln, Vita Cola, Bautzner Senf, Himbeerfassbrause, Nordbrand und Robotron.
Die Walter, die kenne ich.
Hallorenkugeln und die Walter.
Ja, die Walter kenne ich. Also das ist ein, ja super.
Das ist doch... Hat sich durchgesetzt.
Ja.
Na gut. Und die letzte Frage, wie viele Menschen haben seit der Wiedervereinigung ihre Stasi-Akten eingesehen?
Ihre eigenen?
Mhm.
Wie viele Menschen und wie viel Prozent?
Wie viele Menschen haben seit der Wiedervereinigung, also viele Menschen, 1,5 Millionen, 2 Millionen, 5 Millionen?
Ich glaube, wenig, 1,5, ich glaube.
Ja, ich klicke mal drauf, es sind 1,5,
du hast recht. Ja.
Ja, tatsächlich.
Das ist eine spannende Frage, weil das ja wirklich jetzt auch in Aufarbeitung und das ist jetzt nicht ein Abfragen von Daten, sondern vielmehr ein gesellschaftliches Thema, wo man sagt, wie sehr sind die Menschen überhaupt daran interessiert, in ihrer Vergangenheit rumzubuddeln und zu wissen, inwieweit sie indoktriniert und überprüft worden sind.
Na, das ist spannend. Das Spannende war auch, dass als klar war, dass es diese Behörde nicht mehr geben wird und auch klar war, dass diese Akten nicht vernichtet sind, sondern gesammelt, haben ja ganz viele sozusagen in, wie sagt man denn, vorausschauender oder vorauseilendem
Gehorsam.
Ja, haben die dann sich selbst geoutet bei ihren Familien und Verwandten und so.
Ach krass,
ja. Die sind hingegangen, ich habe euch die letzten 15 Jahre für die Stasi überwacht.
Wow.
So, und das hat wahnsinnig viele Dramen. Ich meine, in meiner Familie gab es das ja auch.
Ja?
Ja, der Lieblingsonkel von uns allen, wo wir immer alle waren zum Feiern und so weiter, der war auch inoffizielle Mitarbeiter der Stadtsicherheit. So.
Das ist eigentlich auch ein spannendes.
Das ist krass.
Du hast ja auch mal von einem Lehrer erzählt, der auch bei der Stasi war. Hatte man eine Wahl? Also wurde man gefragt oder hat man sich selber gemeldet? Wie?
Man wurde gefragt. Also wenn man in, man wurde meistens gefragt, wenn man in neuralgischer Position war. Also in Position, von denen die Staatssicherheit dachte, das ist jemand, der wird uns über relativ viele Menschen gut Auskunft geben können. Mhm. Und der andere Trick war oft, du hast dich in irgendeiner Form in die Scheiße geritten.
Das ist eine Wiedergutmachung.
Dann war sozusagen die Option, also das könnte jetzt 3 Monate Bautzen geben. Oder du sagst, du arbeitest jetzt sozusagen inoffiziell uns zu. So.
Um dann einfach zu sagen, wie Menschen ticken, ob irgendwelche Revolutionen, die politische Gesinnung. Also was würde ein Stasi-Mitarbeiter über dich sagen können.
Ja, es ist Wahnsinn, was da an Informationen gesammelt wurde. Halt auch total viel banales Zeug. So, es wurde natürlich einfach, ich glaube, am Ende, ich habe immer gedacht, das ist ja eigentlich auch Bullshit, weil man die Menge der Informationen, die die Stasi gesammelt hat, die konnte man damals überhaupt nicht verwerten. Heute wäre das ja was ganz anderes, weil du sozusagen durch die Digitalisierung.
Ich wollte gerade sagen, Facebook macht doch einiges anderes.
Ja, das ist dasselbe. Heute hast du einfach nur den Stasi-Mitarbeiter weggelassen. Heute machst du selbst die Notizen.
Ich war, glaube ich, 25 und habe die Pointe geschrieben, kennt ihr Facebook? Da war das noch gar nicht so ein das Stasi unter Freunden.
Ja, es ist. Ja. Im Prinzip ist es so. Ne?
Also das war schon eine wahnsinnig kluge Kabarett-Pointe von dem Mainstream.
Von dem sehr jungen Mainstream-Look.
Ja.
Wer hätte gedacht, dass es so weit kommt. aber damals war ja gar keine Möglichkeit, sozusagen per Stichwort alle Akten auf einmal zu durchleuchten und zu sagen, der hat das und dann da gesagt. Du hast einfach ein Unmengen an unnötigen Informationen in einer unfassbaren bürokratischen, wie sagt man so, also man würde sagen heutzutage, das ist ja wie jemand, der manisch ist eigentlich, aber als Staat, ne? Also so viele Informationen, als würde das die Versicherung bieten, dass nichts passieren kann, ist, weil wir ja alles wissen.
Ja, voll.
Wir wissen zwar nicht, wo es ist und wann was passiert und so. Und dann passiert es ja aber trotzdem. Das ist ja das Verrückte.
Ist das bei Das Leben der Anderen? Das ist ja ein Film, der genau das eigentlich beschreibt. Gibt es da diesen Outing-Moment, wo jemand, das weiß ich nicht,
ich weiß jetzt gerade auch nicht,
weil das sehe ich nachgespielt, sehe ich da eine total emotionale Szene, die man fiktionalisiert mal total geil zeigen könnte.
Es ist halt einfach krass, weil du natürlich, also sozusagen, ja, dachtest, die Familie als kleinster Raum ist irgendwie ja doch geschützt, ne? Weil wir sind ja alle in diesem System. Und dann stellt man halt einfach fest, dass einfach so gut wie in jeder Familie irgendwie einer dabei war, der irgendwie doch was mit der Stasi dann doch mal zu tun hatte. Ja. So.
Und heute zahlt man 200 Euro für die Stasi und stellt sie sich quasi in die Küche und nennt sie Alexa.
So. Mensch, sag mal, du bist aber in letzter Zeit aber wirklich
Ich bin auf Krawall.
Aber nicht nur Krawall, du bist auch Kabarett. Also du bist ja richtig so, das ist ja so
der Kabaretter.
Ist der, aber wirklich, das ist ja das so Mundschuhphase, die du hast. Ja.
So eine richtige Lisa Eckert und Serdar so Mundschuh
in einem mit Gesang.
Ich habe Lisa Eckert am Bahnhof gesehen in Berlin.
Ah,
ja, und sie stieg aus dem Zug aus und sie hat mich nicht gesehen, aber ich habe ihr so und das ist schon eine strahlende Figur. Kennst du die persönlich? Ich habe die nie kennengelernt.
Also persönlich würde ich auch nicht sagen, aber ich kenne sie von Auftritten und Shows, die wir gespielt haben.
Ja, habt ihr mal zusammen gespielt?
Ja, ja, ja.
Die hat schon eine Star-Power, ne? Das ist ein Mensch, der strahlt.
Ja.
Jetzt inhaltlich habe ich zu wenig gesehen, um mich auf irgendeine Seite zu schlagen, weil das ist ja auch ein heiß diskutierter Charakter in unserer Szene.
Act.
Wie der
Profi sagt, ja.
Aber ja, die strahlt. Die also, hat.
Ich würde sagen,
die hat was. Das ist so dieses S.
Ja. Ich finde ja, das Faszinierende bei der ist ja, dass eigentlich so klar ist, dass das eine Figur ist, die sie spielt.
Das ist eine österreichische Kabarettistin, die aber auch in Leipzig lebt.
Lebt in Leipzig, ja. Spielt im Prinzip so eine Form von aus den 20ern ins Jetzt gebeamte Bühnendiva.
Ja.
So. Und redet eigentlich ja auch durchgehend aus dieser Perspektive. Und wenn man das beachtet oder das zumindest anerkennt, dann machen ja eigentlich alle ihre Aussagen und Gags irgendwie Sinn. Mhm. Ne? Wenn man das weglässt, dann hat man natürlich ein Problem, weil man dann, also jemand, der im Prinzip aus so einer Perspektive des sozusagen fast noch nach Kaiserreichs Sachen betrachtet im Jetzt, wenn man dem unterstellt, dass der so denkt, wie er sich da äußert, dann kommt man in die Hölle. Und das hat sie ja ein, zwei Mal erlebt.
Ja, in der Tat. Aber das ist ja wie, als ob man eine sehr starke Partei in Deutschland hätte, die quasi das Christentum mit auch extrem mittelalterlichen Weltanschauungen im Namen sogar vertreten hätte. Also die christliche Deutsche Union, wenn das so gemeint ist, wie es da steht, dann sind die ja eigentlich auch für Steinigungen und für Mord und für all die Sachen, die da...
Bist du kein CDU-Wähler?
Ich darf ja gar nicht wählen in Deutschland. Ich bin Ausländer.
Ach so, ja klar.
Du hast nie in Deutschland gewählt.
Stimmt ja. Logisch, das vergesse ich jedes Mal. Du bist ja Ausländer.
Ja.
Ich rede um Ausländer, so eine Scheiße.
Jetzt haben wir aber auch viel über dein Land gelernt. Also vielen Dank, dass du uns die DDR näher gebracht hast.
Ja.
In diesem wirklich hochspannenden Quiz. Also da sehe ich wirklich ein Samstagabendformat. Da können die alle einpacken. Also das wird 2015 ProSieben das DDR-Quiz mit Ingmar.
Wenn du dabei tanzt, Luke, dann ist vielleicht wieder die Quote gerettet.
Da komme ich nämlich direkt zu meiner Frage.
Ah.
Wir reden nämlich über das Fernsehprogramm und wir sind ja beides Fernsehnasen im weitesten Sinne. Bei welcher Fernsehshow würdest du gerne mitmachen? Kann eine Fernsehshow aus der Vergangenheit sein, kann eine sein, die vielleicht noch gar nicht existiert, kann eine jetzige sein, ausgenommen von der großen DDR Ingmar Stadelmann Quizshow.
Ja, habe ich ja verstanden. War jetzt zu viel Wissen heute. Es war ihm zu anspruchsvoll jetzt gerade hier die Runde.
Reden wir übers Fernsehen.
Über deutsches Fernsehen.
Bist du ein Fernsehfreund?
Ich generell würde mich schon noch als Fernsehfreund sehen.
Yes.
Ich konsumiere aber relativ, wie man so schon sagt, wenig klassisches lineares Fernsehen mittlerweile. Also da ist nicht mehr so viel übrig. Eigentlich nix. Ich glaube, das letzte Mal, dass ich lineares Fernsehen eingeschaltet habe, war, weil Puff Puff jetzt TV Total macht. Das hat mich interessiert.
Ja.
So, und das ist aber
das haben sehr viele geguckt, das gucken auch nach wie vor sehr viele.
Immer noch sehr, sehr viele und der macht es auch sehr, sehr gut. So. Und da bin ich so, das habe ich mir noch angeguckt und war fasziniert davon, dass man, wenn man das auf die Essenz der Show reduziert, auch sofort wieder denkt, ja klar, das macht total Sinn. Also man kann sofort, weil am Ende von Stefans Run, wie man so schön sagen würde, war es ja so ein bisschen dadurch, dass er jeden Tag da war, dieses Ursprungskonzept von irgendwie der Rab der Woche und so, was es mal war und eigentlich diese Zusammenfassung des Fernsehens mit den skurrilsten Momenten.
Ja, das ist schon.
Das war so ein bisschen verwischen, dafür waren dann immer riesige Stars da, Gäste da. Wir Comedians hatten eine Plattform, die uns immer unfassbare Reichweiten damals verschafft hat. Aber so richtig, warum es diese Sendung gab, hatte ich nicht mehr auf dem Schirm.
Du warst bei TV Total auch zuerst ein paar Mal?
Ja, ich war fünfmal da.
Ja.
Ja.
Ich war.
Du warst Dauergast.
Ja, ja.
Du warst Dauergast. Ich weiß, dass ich relativ spät noch einmal da war, als ich glaube, einen Monat bevor Stefan dann wieder aufgehört hat.
Ja.
Und das war das einzige Mal, dass ich irgendwie ein Gespräch mit ihm geführt habe, über 3 Minuten vielleicht.
Oh, das ist aber viel.
Das ist viel, immer dieselbe Reaktion. Ja, ja. Alle, die den kennen und so weiter, sagen, das ist aber viel.
Ja. Ja, aber das ist echt, ich finde Raab einfach eine geile Fernsehfigur.
Ja.
Und total gigantisch groß. Jetzt kommt er wieder.
Jetzt kommt er wieder, aber
alles spannend.
Also müssen wir uns eigentlich Sorgen machen? Also wenn das erst, guck mal, der kommt wieder und das erste, was er möchte, ist eine Frau verprügeln. Ich bin mir nicht sicher, ob da zu Hause alles okay ist.
Damit, ja.
Sag mal, also ist aber schon ausverkauft, ne, dieser Kampf gegen Frau Heimich.
Ist richtig, ja, mhm. Das ist in Düsseldorf und das war innerhalb von 10 Minuten, glaube ich, war das alles ausverkauft. Da hat man einfach irgendwie Bock drauf.
Diese, man will einfach
die gute
sehen,
alte Zeit.
Die gute, als Frauen schlagen noch eine Fernsehshow war.
Vor allem, weil ich habe das Gefühl, dass eine absolute, also ich finde es super spannend, was da passiert und die Aufmerksamkeitsökonomie gibt ihm ja auch total recht.
Ja.
Aber das ist doch so eine klassische Lose-Lose-Situation, oder? Also das ist so, wenn du jetzt eine 50-jährige Frau verprügelst, sagt man so, ja, cool. Und wenn du verlierst, denkt man so, okay, cool. Hast halt dreimal verloren. Also, aber ich traue ihm immer mehr zu, als das, was ich dazu zu sagen habe. Also ich finde, seine Einschätzung der Situation hat einfach mehr Wert
wahrscheinlich
als
schon.
Meine, weil er einfach recht hat. Er hat das
wahrscheinlich
das Fernsehgame so oft durchgespielt und wenn der sagt, ey, jetzt ist 2024, jetzt erst recht kriegen die Frauen aufs Maul.
Ey, hast recht, wer sind wir, Stefan Raab Tipps geben zu wollen?
Safe.
Das ist ein Punkt, das ist richtig. So, aber
also wir reden über das Fernsehen und wir reden über TV Total. Das sagt eigentlich schon sehr viel über das Fernsehen. Gibt es irgendwelche Shows, wo du sagst, boah, da wäre ich gerne dabei gewesen?
Ich tatsächlich mal Harald Schmidt Show als Gast. So, ich habe die einmal als.
Hättest du das Gefühl, dass du mit ihm auf einem rhetorischen Level Spaß haben?
Ja,
wäre das Tennis gewesen auf ganz. Und jetzt musst du aber leider mit mir hier so. Mir erklären.
Dem komischen Kanadier die Welt erklären.
Ja.
Also das hätte mich einfach interessiert. Also es hätte mich einfach interessiert, diesen Showablauf zu erleben und da Gast zu sein, um mit Harald Schmidt vor der Kamera ein, zwei Gags zu reißen. So.
Was ist mit Takeshis Castle?
Das ist ja irgendwie so ein Ding, was dich irgendwie sehr fesselt, oder?
Ich lieb's.
Ja.
Das war einfach das geil. Als Kind, fand diesen ganzen Apparat wahnsinnig faszinierend.
Ja.
Auch die ganze, also das war immer irgendwo kalt, man konnte die Kälte spüren.
Ja.
Das war irgendwo im Tokio-Umland, wahrscheinlich haben die das gedreht und einfach im Sekundentakt da Leute durch Schlamm gejagt, damit irgendwie 13-jährige dicke Kinder in Bonn sich kaputt lachen, während sie in Tillmanns Toast die Schnitzel aus dem Toaster holen.
Don't call it Schnitzel.
Ja.
Nee, Toasty.
Nee, Don Cole. Tillmanns Toasty, Don't call it Schnitzel.
Doch, guck mal, das, wie das sich eingebrannt hat, Alter.
Ja, Krebs im Toaster.
Das Wahnsinn.
Don't call it Schnitzel. Ja, fand ich unglaublich geil. Fand ich immer faszinierend, wie die das gemacht haben.
Und kommt ja jetzt wieder, ne?
Ist glaube ich, für Amazon Prime wieder da. Weiß aber nicht. Ist ja eh dieser Trend, Dinge immer wieder zurückzuholen. Du warst jetzt bei der Quatsch Comedy Club Show, ne?
Also die Quatsch Comedy Club kommt auch wieder als Fernsehshow, ja. Läuft dann nach TV Total.
Was auch wiedergekommen ist.
Ist wiedergekommen.
Auf dem Platz von Rent a Comedian, was auch wiedergekommen ist.
Stimmt, was ja einfach mal Rent a Pocher war, ne?
Mhm.
Und da warst du aber auch, ne?
Da war ich, ja.
Ja, das habe ich gelesen. Ist das als Staffel produziert oder was ist? Oder ist das?
Die haben einfach ein paar Folgen gemacht und es hat wahnsinnig Spaß gemacht, einen Einspielfilm zu drehen, den ich lustigerweise exakt so schon mal vor 5 Jahren im gleichen Zoo mit dem zum Teil gleichen Team schon mal gedreht habe. Das ist einfach auch das Geile an Fernsehen, dass man Dinge einfach wiederholen kann und sagt, ah ja, es gibt so einen natürlichen Durchlauf, dass eigentlich alle voneinander kopieren.
Und ja, und der Zynismus dieser ganzen Branche ist halt so geil, weil sie sagen, ja, das ist 3 Jahre her, das weiß kein Schwein mehr.
Genau.
Und das ist auch so.
Und es ist doch so, ja, natürlich. Ist auch
so. Und im besten Sinne sagen die Leute, ach, das ist eine schöne Idee, kommt mir irgendwie bekannt vor, ach, das gucke ich mir jetzt an.
Allein so diese ProSieben, man hat so Elton versus Simon, was ein aus Kanada kopiertes Format war, Kenny versus Benny. Daraus entwickelt man Joko gegen Klaas.
Ja.
Jetzt hat man Bratwurst und Baklava. Also diese beiden Männer, die sich so gegenseitig in die Eier treten, ist einfach ein Dauerbrenner. Und das ist so geil, oder?
Ja.
Also das finde ich,
weil es
geht ja um Angebot und Nachfrage.
Genau.
Und die Nachfrage davon ist da. Wir wollen eigentlich sehen, so Boys will be Boys, wie sich Jungs einfach in die Eier treten.
Ja, und auch immer diese Hybris, dass dieser schlagfertige, witzige Moderator am Ende aufs Maul kriegt, also der dann von, hatte ich ja auch, dann stehst du halt auf dem Footballfeld und wirst halt von der kompletten Mannschaft umgerannt, weil du das Ei hältst. So. Das wird dann aufgezeichnet.
Hast du das auch mal gedreht?
Ja, das haben wir auch gedreht. Das haben wir alle mal gedreht.
Bei mir war es ein Frauen-Rugby-Team, einmal, die mich komplett auseinandergenommen haben.
Genau.
Und einmal die Cologne Crocodiles haben wir für TV Total gedreht. Und da also richtig leichte Gehirnerschütterungen und also alles für
Bei mir war es auch. Bei mir war es, ich weiß gar nicht, es war eine American Football Mannschaft irgendwo bei München, haben wir das gedreht damals für Mission Wahnsinn, die Show, die ich für ProSieben gemacht habe. Und da war das auch so, dass, also, warum habe ich dann irgendwann mal gefragt? Die Zuschauer lieben das. Die Zuschauer lieben das, hat er mir gesagt. Hannes Hiller war damals, der hat die Sendung
getragen. Ja, das ist jetzt
der ist jetzt der Chef bei ProSieben. Grüße. Der hat immer gesagt, die Zuschauer lieben das irgendwann. Macht dir keinen Kopf. Ich gesagt, okay, es gibt also gar keinen, nee, es gibt keinen Grund. Wir machen das einfach, weil die Bilder gut sind.
Wir haben auch tatsächlich, wir haben Shows tatsächlich auch so geplant, dass so, okay, hier spielt Luke Klavier. Und dann haben wir es immer gedacht, hier kriegt Luke aufs Mat.
Ja.
Ne, wenn ich irgendwie auf die Fresse kriege, dann war es irgendwie Wrestling oder Rugby oder sonst was, da kriege ich aufs Mat. Und dann Kindersachen, ne, immer auch mit Kids.
Ja.
Ne, also dann in diesem Wechsel quasi die Shows gebaut. Und das ist, ja, es funktioniert einfach. Und
das, ja,
das ist auch irgendwie spannend, ne, dass das Fernsehen so funktioniert und diese Vertrautheit, dass quasi Menschen was anmachen, was sie in etwa auch kennen. Es gibt der Netflix-Begriff dafür ist der Comfort-Binge.
Ja.
Wenn du statt dich auf eine neue Serie einzulassen, es einfach wieder Friends anmachst.
Ja.
Und das so, du weißt, wie das klingt, du weißt, wer die sind, du weißt, wie die Pointen auch aussehen.
Ja.
Also das ist ja auch bei einer Serie, ist ja so, du konfrontierst Menschen, die du kennst, Serienfigur, die kennst du ja, mit Situationen, wo du schon weißt, wie sie auf die Dinge reagieren.
Stimmt.
Und diese Vorfreude darauf ist das, was diese Serien ausmacht. Und das ist ja, glaube ich, auch ein großer Teil. Und
das Fernsehen. Das Spannende ist doch aber auch, dass diese Herausforderung bei dem, was jetzt da ist, bei einem Streaming, ist doch einfach, du kannst einfach Stunden damit verbringen, dir Previews anzugucken, ohne dass du dir irgendwas tatsächlich anschaust. Du bist den ganzen Abend nur da, das können wir noch gucken, das für eine das klingt, und du machst nichts. Einfach
Watchlisten erstellen.
Ja. Das ist einfach, und das ist so unbefriedigend am Ende, dass ich damit auch aufgehört habe. So, und nur noch so, wenn ich sozusagen direkt einen Impuls habe, dann gucke ich Sachen.
Mhm.
So, und mache nicht mehr dieses große, ich habe jetzt Blue-Eyed Samurai geschaut, so eine Anime-Serie auf Netflix. So eine, das ist so geil, das ist so wie Kill Bill, aber gezeichnet, mit einer blauäugigen Samurai im Japan des 16. Jahrhunderts. Klare Empfehlung an der Stelle.
Es ist so eine, also jetzt in dem Pitch würde ich schon sagen, das höre ich mir an von dir und suche so ein bisschen die Parallelen zu meinem Leben. Und
ja,
wenn so eine Show keine Parallel zu meinem Leben hat, dann bin ich eigentlich auch, es ist wie dieser Avenger-Kram.
Das raus.
Schon irgendwelche Länder und ich denke mir, was hat das mit mir zu tun? Das hat nichts.
Ja, du bist doch Iron Man.
Ja, aber wo, in welcher, reicher Milliardär in einem Metallanzug? Oder einfach Robert Downey Jr.
So, da wäre ich.
Kannst du jetzt aussuchen.
Da wäre ich
kannst du jetzt aussuchen.
Und sag mal, und würdest du zu LOL? Aber ich habe jetzt in letzter Zeit öfter gelesen, wo du nicht hin willst, aber
oh, das war auch ein Ding, Alter. Ich würde zu jeder Sendung gehen, die mich fragt. Ich würde auch zuletzt, natürlich würde ich zu Let's Dance gehen.
Luke, komm. Also willst du sagen, die Bunte lügt?
Ja. Also, zu verstehen, ich bin jetzt keiner, der sich darüber aufregt, wenn man irgendwie Sachen aus dem Kontext nimmt und sieht.
Nein!
Mittlerweile ist mir das wirklich scheißegal. Ich habe einen halben Gag darüber gemacht, dass ich finde dieses so, wenn dieses hier, ruf für mich an, hier die vier, also das.
Würdelos hast du es
genau genannt. Ja, das ist einfach eine Comedy-Überspitzung. Und dann,
wo hast du es denn gesagt?
Bei Hamad Ferdousi, der hat ein TikTok-Interview-Format, das heißt, kennt jeder.
Ja.
Da lädt er Leute ein, die jeder kennt. Und da wurde ich gefragt, ob ich zu Let's Dance gehen würde. Und meinte so, ja, also kann ich nicht besonders gut tanzen und würde mich da so ein bisschen unwohl fühlen. Und ich habe ein Problem damit, Leute anzubetteln, für mich anzurufen. Und daraus gab es dann natürlich wieder diese, das ist so Clickbait-mäßig. Ich habe dann daraus, Abrechnung mit dem Fernsehen, Let's Dance ist würdeloser Scheiß. Und ich kann es auch verstehen, da sind Menschen, die mit viel Herzblut wahnsinnig erfolgreich an dieser Show arbeiten. Und wenn dann irgendein Arschloch kommt und das so leicht zynisch irgendwie abtut, kann ich sogar verstehen, dass man das im falschen Hals bekommt. Deswegen muss ich hier nochmal sagen, ich finde die Show toll
so.
Und ich finde Daniel Hammer und diese Jury mit Jorge und Mozzi und Lambi, das ist ungewollt divers toll abgebildet. Die haben eine fachliche Kompetenz, die sehen toll aus. Ich finde die Styles, die Jorge da aufhält, immer Hammer. Ich kann es halt nicht. weil ich mich da einfach nicht wohlfühle, aber da bin ich das Problem. Das ist wie die Hype sind. Ich bin das Problem, nicht Let's Dance ist das Problem.
Ich will dir nur sagen, dass ich durch diesen Podcast, den wir jetzt zusammen machen, ja mit da reingezogen werde in solche
Sachen. Hast du jetzt auch Ärger gekriegt?
Nein, ich habe keinen Ärger gekriegt, aber ich war ja im Savoy Hotel, als diese ganze Crew da war und offensichtlich wissen Leute von denen, dass wir einen Podcast haben.
Und die haben gesagt, ja, hier.
Und dann geht das los und ich weiß nicht, um was es geht, weil ich es nicht mehr mitbekommen habe, dass du das gemacht hast oder dass es dieses Statement gab. Und ich habe nicht verstanden. Und ich dachte, es geht um das Stern-Interview.
Ja.
So, also war ich so die ganze Zeit in meinem Verteidigungsmodus und sagte, na wieso, ist da ist doch nichts. Warum habt ihr, naja, ist aber würdelos. Ich dachte, hä? Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Was ist das für eine Antwort? So, ja, und dann habe ich irgendwann auf dem Zimmer nochmal geguckt und habe gesehen, du hast es ja auch nochmal geschickt. So, ja. Geht schon wieder ab hier. Und dann habe ich gesagt, ach, das meinten die. Der Mockridge, Alter, der hat aber auch eine Baustelle nach der anderen. Da komme ich gar nicht hinterher.
Ja, das ist.
Das ist so, okay. Also würdest du mitmachen bei Let's Dance? War das hier gerade die große Abbitte?
Ja, das Geile ist ja.
Haha, ich weiß genau, was jetzt. Ach komm, sag's.
Es gab dann von einer RTL-Redakteurin auf rtl.de einen Kommentar dazu.
Ja.
Und normalerweise lese ich sowas nicht, aber mir hat ein Kumpel geschrieben, so, lies das unbedingt, weil da stand drin so. Also wir wollen dich auch gar nicht und du hast es auch gar nicht verdient, jetzt mitzumachen und dabei würde dir das doch total gut stehen, deine Situation und deine Emotionen
wegzutanzen.
Zu betanzen.
Wow.
Und da dachte ich, wie geil wäre das, meine mediale Falschaussage in einem Contemporary
Luke Mockridge zu Ausdruckstanz
Shaggy, it wasn't me.
zu betanzen. Und ich hab's doch. Das ist geil in der Logik. Das ist so geil, dass das in deren Logik total Sinn macht.
Ja. Aber das ist doch. Weil diese Sendung so gigantisch groß ist, dass sich alles diesem Format unterordnet.
Ja, ja.
Und das finde ich wiederum geil. Ja. Wenn Leute für etwas arbeiten und für etwas stehen, was so gigantisch groß ist, dass man sagt: Natürlich bist du das Problem und du kommst jetzt in unsere Sendung und tanzt dieses Ding.
Danach da hast du
mich sehr gelacht. Und deswegen. Nichts als Liebe für diese Show. Und würdelos ist sicherlich ein falsches Wort. Das habe ich in einer komödiantischen Überspitzung gesagt.
Hey,
aber ich finde,
okay.
Ich kenne auch Leute, die dafür arbeiten. Und
ich nicht.
Es ist das heißeste Ticket der Stadt. Freitagabend live in dem Studio zu sein, das ist wie der Super Bowl.
Ja.
Das ist wie bei so einem LA Lakers Spiel vorne. Da sitzen einfach Promis, die sitzen einfach da.
Ja.
Die Pietro Lombardis und die Oliver Pochers
die
und
dabei sein.
Karl Lauterbachs, die sitzen dann da in der ersten Reihe. Und sind dann einfach Schwenkfleisch, weil die Kamera sie dann anfängt. Also diese Sendung.
Schwenkfleisch ist ein toller Begriff. Ja,
für wenn die Kamera.
Ja, das ist Fernsehzynismus.
Also ich hoffe.
Du, also für mich ist alles gut. Ich habe ja auch nicht bis jetzt vorgehabt, dahin zu gehen. Also das ist in Ordnung. Ist LOL eigentlich sowas, wie Wetten, das mittlerweile? Ich habe das neulich so ein bisschen.
Also bis Gottschalk da nicht auftaucht, weiß ich nicht, ob das.
Also von
der wäre gut.
Der wäre super.
Gottschalk wäre gut.
Gottschalk wäre besser als Otto.
Ich habe die aktuelle Staffel nicht gesehen.
Schaut es euch selber an. Aber ich habe den Eindruck gehabt,
dass. Ich mag Otto.
Ich auch. Ich habe den Eindruck bei LOL, dass das tatsächlich deutlich, dass Bully so eine Familienhaftigkeit da reingebracht hat. Dass tatsächlich wieder so Leute sich vorm Fernseher versammeln, um das zu gucken.
Ja, das glaube ich auch.
So, das macht das tatsächlich.
Ja.
Ne? Auch weil du einfach generationsübergreifend irgendwelche aktuellen Stand-Upper da drin hast und Otto und so weiter. Das heißt, also, du kannst mit Oma davor sitzen und dir das angucken. Du weißt auch, es wird kein Bumswitz gemacht, weil es ist sozusagen alles jugendfrei. Das ist ein ziemlicher Aufschlag, weil wenn man sich das mal, kennst du das Original, LOL?
Das Koreanische, ne?
Ja?
Ja, also ich weiß, das ist eigentlich viel mehr auf Heavy Metal getrimmt, Alter, und die Deutschen haben es.
Die sind alle nackig nach
Kleidung. Ja, und die rasieren sich die Eier, Alter, und kleben sich das irgendwo hin.
Und das sind ja keine Promis, das sind normale Menschen.
Ach so, ist das so?
Ja, ja. Ah, ja, okay. Das ist nicht mal, also das ist halt richtig crazy so. Und dafür muss man sagen, da sieht man so, Format Weiterentwicklung kann schon manchmal auch helfen.
Ja, also so die Fernsehgarterisierung eines Punkrock-Formats. Und der Erfolg gibt denen ja total recht. Also Wahnsinn, wie die das geschafft. Ich wurde ja angefragt für die erste Staffel und habe gesagt, nee, irgendwie klingt nach einem Flop, die lustige Show mit Bully. Weiß ich nicht. Also mein Riecher hat mal wieder
Let's Dance zerlegt. LOL abgesagt.
Ja.
So.
Ich bin ein richtiges Trüffelschwein.
Würdest du TV Total moderieren? Das klappt doch nicht nochmal.
Ja.
Okay, wir rufen den Puffpuff an.
It's
Naja, man kann nicht immer alles richtig machen
im
Leben. Es gibt auch strategische Fehlentscheidungen. Das kennen wir ja alles. Kann passieren.
Ja, ist
so. Dafür halt dann.
Dafür haben wir einen Podcast.
Haben wir einen Podcast. Und fangen halt.
Ja. Fangen! Ja, Mann. Du warst ja mal bei Luke, die Schule und ich.
Das war sehr schön.
Das war ein cooles Format. Ja, ja. Weil genau der gleiche Gedanke da auch drunter lag, zu sagen, lass uns ein Format machen, wo Kids auf der Couch sitzen neben ihren Eltern und Dinge wissen, die nicht wissen. Das war so mein, das war irgendwie dein DDR-Quiz. Also
du hast einen
Vorsprung, wenn du gerade in der Schule die Dinge besprichst.
Ja.
Und da muss ich auch an eine Sache. Mir war immer ganz, ganz wichtig bei dieser Show, dass die Promis das ernst nehmen, dass man sagt, wir sind nicht klein gegen groß, wir sind nicht irgendwie, oh, das hast du aber toll gemacht. Wir wollen einen Wettkampf. Wir müssen die Show so konzipieren, dass es ein Duell auf Augenhöhe ist.
Ja, klar.
Und sonst funktioniert es nicht.
Ich habe den Kindern auch richtig eingedrückt.
So. Ja. Und es gab eine Special-Folge, wo ich gegen meine alte Schulen angetreten bin. Ah, okay. Und weil ich so felsenfest davon überzeugt bin, dass diese Show nur klappt, wenn man das ernst nimmt, habe ich die Grundschüler meiner alten Grundschule, der Matthäus-Claudius-Schule, 4-0 platt gemacht, sodass mein Produzent kam und sagte, das können wir nicht machen.
Luke, du musst schon.
Und ich sage, nein, das funktioniert die Show nicht. Wir müssen das. Also, das, ich habe auch so ein Bedürfnis, nicht zu lügen im Fernsehen und nicht diese Show.
Na, das ist aber auch, wie sagt man, das ist auch Ego
ja, aber Ego fürs Produkt.
Ja, ja.
Ich will ja nicht die Kinder fertig machen, sondern ich sehe dann eher den Fehler bei den Produzenten zu sagen, ihr müsst Spiele
machen, die ihr nicht gewinnen könnt.
Und die, wo die auch im Vorteil sind.
Ja. Du weißt, wer das auch noch gebracht hat?
Oliver Kahn gegen Kinder eines Kinderheims. Da wird für jeden Schuss Geld gespendet und er hat jeden Ball gehalten.
Er hat jeden Ball gehalten.
So. Olli Kahn und Luke Mockridge. Bam.
So.
Da ist ein Duo.
Ja, geil. Ja, gut. Müssen wir die Welt noch verbessern zum Schluss? Ja, eigentlich ja. Ne? Ist ja unsere einzige Rubrik, die wir haben.
Fallen dir noch ein paar Sendungen ein, wo du gerne hinwollen
also,
möchtest?
Also, ich will nicht zu Let's Dance.
Ich schon.
Ja, du würdest jetzt
ich
wollen,
würde in
ne?
die Jury gehen.
Die Jury, ja, okay, moderieren würde ich es vielleicht. Moderieren würde ich es vielleicht. Das finde ich vielleicht noch ganz...
Du bist nicht Familien.
Ja, das stimmt, da bin ich nicht.
Da kommt dann der Ossi mit dem Bart und so, mit dem Anzug, das ist nicht...
Ja, das gibt dann wieder Ärger.
Ja.
Ja, das hatte ich schon. ansonsten wüsste ich jetzt aber auch nicht, also, wer steht mir die Show, finde ich eigentlich als Idee super.
Ja, so. Super Format, ja.
Das, habe aber ehrlich gesagt noch nie durchgehalten, ist mir aufgefallen. Vielleicht ist es auch wegen meiner TikTokisierung oder so, ich schaffe irgendwie immer nur,
ja, ich habe es als Ganze auch noch nicht gesehen, aber man kriegt so Snippets mit und sagt ja, so, genau. Ah, ja, so, dann weiß man ja auch im Grunde.
Ja, ich habe auch, wenn ich es auf ProSieben geguckt habe, war es immer so, dass ich habe es nicht fertig geguckt. Ich fand es immer geil irgendwie und dann war ich irgendwie nach einer Viertelstunde, war ich irgendwie abgelenkt und wieder raus. Das hat mich irgendwie dann nicht so gefesselt. Auch strange eigentlich. Aber als Idee fand ich es immer geil. Also so, da würde ich wahrscheinlich schon auch nochmal dabei sein wollen. Das würde ich schon nochmal machen. Das
ich habe eine Idee für eine Reality-Show. Ich möchte unbedingt ins Reality-Fernsehen und zwar möchte ich als Maulwurf antreten. Und zwar heißt die Show Bigger Brother und du nimmst die ganzen Bad Guys und Bad Girls von Reality-Fernsehen. Ne? Hier diesen Matthias Mangiapani,
du kennst die, alle.
Die andere, die immer rumschreit. Und packst sie alle in so ein Haus und ich bin mit da drin. Die glauben, das ist eine echte Reality-Show, aber ich werde eigentlich gesteuert von draußen. Weil immer, wenn andere zum Interview geholt werden, werde ich rausgeholt und gehe dann in ein Fernsehstudio, wo dann ein charismatischer, familienfreundlicher Moderator mich begrüßt und sagt, hey Luke, das sind deine Aufgaben im Haus. Du musst Stress zwischen den beiden starten, du musst die dazu bringen, sich zu versöhnen, die sollen sich küssen und das Geheimnis, was der dem erzählt hat, das musst du so tun, als ob dir das auch weiter erzählt würde und einfach Unruhe in diesem Haus zu stiften.
Ich glaube, die haben sie jetzt bei Sat 1 mitgeschrieben. Das,
Bigger Brother.
Bigger Brother, nicht schlecht.
Und ich möchte Oliver Pocher verkuppeln.
Mit wem denn?
Ja, wir machen einfach Bachelor mit Oliver Pocher.
Ja.
10 Frauen, Insel, Pocher da rein, das würde ich moderieren, einfach um ein halbes Jahr auf einer griechischen Insel zu verbringen.
Meinst du, der braucht ein halbes Jahr, bis er sich entscheidet? Der Olli.
Alter, das wäre doch geil, oder?
Der Bachelor mit Olli Pocher.
Weil es geht doch gar nicht mehr darum, moralisch zu sein. Es geht einfach nur darum,
eine Show zu haben. Ja, ich glaube, der würde das sogar machen, oder? Ich glaube, der ist da...
Sofort.
Ja. Ja.
Ich würde es auch machen.
Pocher als Bachelor. Das wäre auf alle Fälle ein Aufschlag. Das würden wahrscheinlich Leute gucken wollen. Es würde sich wahnsinnig das Maul zerrissen werden wieder.
Ja, aber darum geht's.
Aber darum geht's. Ja, du hast recht. Darum das würde dann schon funktionieren. Und es sind immer, wie viele Bachelor-Kandidaten? Sind immer 10 Frauen dann oder weißt du wie viel?
Weiß ich nicht.
Es könnten ja auch einfach alles seine Exen sein, ne? Er muss sich nochmal für eine entscheiden.
Nee, die müssen mit rein und quasi mitentscheiden. Also die Exen sind Teil
der
Show.
Alter, das ist ja ein Albtraum.
Ja, und die besten Freunde auch. Da muss dann so, weißt du, so einen Tag kommt Pietro rein, einen Tag Mola. Aber, und dann muss man mit, und die Freunde dürfen dann, und die Exen dürfen dann so als Berater.
Aber ich stell mir
so
vor.
Ey, das ist ein fucking Hit.
Aber stell dir mal vor,
Pocher in Paradise.
Du würdest eine Sendung machen, wo du all deine Exen nochmal treffen müsstest. Und zum Schluss musst du dich für eine entscheiden. Das ist ja der absolute Horror. Das ist ja der absolute Horror, Alter. Stell dir das mal vor. Also bei dir überhaupt. Oh Gott, da habe ich auch nicht drüber nachgedacht. Ja. Wie krass wäre das denn? Alle deine Ex-Freundinnen zusammen im Haus. Oh Gott.
Ja, ich würde mich fürs Geld entscheiden. Ja,
da würde ich, glaube ich, ja. Erstmal würde man denken, was hat der Steinmann für einen Frauengeschmack? Die sehen ja alle völlig unterschiedlich aus. Der ist doch bestimmt irgendwie komisch.
Diverses Casting, ist doch gut.
Ja, wäre wirklich divers. Ja. Sonst gibt es aber auch formattechnisch ja auch nichts. Gibt es irgendwas Neues? Also, Wer steht mir die Show? Gibt es jetzt auch schon ein paar Jährchen. Ne?
Ja.
Also, was irgendwas, wo man jetzt aktuell sagt, Mann, das war eine dolle Idee, die der Tommy Schmidt da hatte.
Mars Singer ist neu.
Aber ist das nicht auch eingekauft? Das kommt doch irgendwo her, ne? Das ist ja auch nichts.
Ja.
Auch so ein, das ist sowieso interessant, dass es dieser ganze asiatische Fernsehmarkt, dass das, also ich kenne mich ja nicht so richtig aus, aber alles, was man mitbekommt an Ideen, die von da kommen, das ist alles komplett irre. Das sind nur solche Sachen.
Das ist einfach crazy.
Das ist total crazy. Ja. Das finde ich krass. So, das, warum uns sowas nicht einfällt, wahrscheinlich, weil unser Leben bunt genug ist.
Squid Game, ne? Das ist ja eigentlich auch so die Perversion davon.
Ja,
ne?
Genau. Nochmal einen drüber gedreht.
Wo ich immer mal hin wollte, war Fort Boyard.
Was war das denn?
Das ist diese Ruine irgendwo in Frankreich im Meer, wo die dann so tauchen und so Sachen aufschrauben müssen und so.
Oh, krass.
Mit dem, Soundtrack. Hey, Yama, hey, Yama, hey, Yama, the spirit of the hawk. Und dann steht da irgendwie Steven Gätchen in 90er-Jahre-Klamotte und sagt, hier tauchen die Promis nach Perlen und so. Das fand ich immer geil.
Das habe ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Wann war denn das? Das habe ich auch immer geguckt.
Das war super.
Aber mein Gefühl ist gerade, da bin ich von der Schule gekommen, habe das nachmittags geguckt. Aber es kann ja nicht sein, oder? Ist das so alt?
Ja, das kam auch dann irgendwann mal wieder.
Das ist ja Wahnsinn.
Fort Boyard, super. So, sie weiß es.
Fort Boyard ist eine deutsche Spielshow, die seit Dezember 1990 von verschiedenen Fernsehsendern der ProSieben-Sat.1-Gruppe in unregelmäßigen Abständen ausgestrahlt wird. Sie ist ein Ableger der gleichnamigen französischen Fernsehsendung, die ebenfalls seit 1990 produziert wird. Im September 2018 wurden auf Sat.1 4 Folgen der 4. Auflage bzw. 5. Staffel der Show ausgestrahlt.
Wahnsinn.
Ich kenne einen Promi, der da mal eingeladen war. Und der hat einfach seinen 15-jährigen Sohn mitgenommen und der durfte dann da quasi auch da tauchen und das alles mal mitmachen. Wahnsinnig geil, oder?
Das ist eine geile Aktion. So, Welt verbessern noch oder was? Dann sind wir durch, oder?
Ja, lass uns die Welt verbessern. Hast du einen Vorschlag?
Zur Weltverbesserung? Aktuell?
Du hast nur was Spontanes, merke ich. Du bist nicht vorbereitet.
Was die Weltverbesserung eigentlich, leide ich in letzter Zeit sowieso ein bisschen, muss ich sagen. Aber mach du mal.
Weil die Welt schon so gut ist, meinst du?
Ja.
Meine Verbesserung der Welt ist Hasskommentare.
Mehr oder weniger? Oder
was? Mehr Hasskommentare.
Hilf uns kurz.
Ich finde, Hasskommentare werden völlig falsch eingeschätzt. Ich finde Hasskommentare super. Hasskommentare sind nämlich ein Ventil, was Leute aufmachen, was sie in einem Raum reinposaunen, eine Hass, eine Wut, eine Unzufriedenheit, die dann da stattfindet. Und solange sie da stattfindet und nur auf der Pixelzusammenstellung unseres Handys, ist es viel besser, als wenn das in der freien Wildbahn passiert. Es ist quasi, Hasskommentare ist wie so ein Fight Club, ne, wo man sagt, das habe ich lieber als Content irgendwo unter einem Bild auf einem Reel statt frei rumlaufen. Ich habe wahnsinnige Empathie für Menschen, die das machen. Ich habe ein wahnsinniges Mitgefühl für Leute, die sich ein Fake Account anlegen und Leute beleidigen und ihren Hass da irgendwie, wie entsetzlich muss dieses Leben sein? Und deswegen finde ich, dass man Hasskommentare da stehen lassen soll, als Abbild dafür, wie traurig die Gesellschaft in zuweilen zu teilen sein kann. Und dass man einfach Mitgefühl mit diesen Menschen hat.
Wie viele Fake-Profile hast du?
Ich habe nur eins. Hast du ein Fake-Profil?
Nicht mehr.
Hattest du eins?
Ich hatte mal ein Fake-Profil.
Hast du damit kommentiert?
Nee, ich habe nicht kommentiert. Warum hatte ich das? Warte mal, es gibt einen Grund, warum ich das angelegt hatte. Ach, da war ich blockiert von so einem, man möchte sagen, politischen Aktivisten. Ich sage jetzt nicht, welcher. Ja, oh Gott. Die haben damals, das ist aber auch schon ewig her, ich weiß auch nicht mehr genau, wegen was, irgendwas haben sie mich angegriffen und so weiter. Und da wollte ich mal sehen, was, der hat immer sozusagen Screenshots dann von meiner Seite bei sich gepostet, aber ich konnte das nie sehen.
Weil du blockiert warst.
Weil ich blockiert war. Okay. Und dann habe ich mir ein Fake-Profil zugelegt mit dem Spitznamen der dicke Lenin. Das fanden die gut.
Ja, aber ist das nicht eine Wahrheit? Also, dass die Medien, die ja so groß sind, in Geiselhaft sind von diesen Unglücklichen, von dieser Unhappiness-Army. Es ist ja wirklich eine Armee der Unglücklichen, die gerade da in eine Schlacht zieht und Dinge definiert, die, also ich habe da wirklich wahnsinnig viel Mitgefühl für. Mittlerweile, ne? Also es fuckt mich nicht mehr ab, sondern ich denke mir so, wow, das,
die Frage ist,
das dein Leben ist.
Ist das eine homogene Gruppe oder gibt es das in verschiedensten homogenen Gruppen?
Das gibt's überall. Ja, ja. Jeder, das ist nicht, ich glaube auch nicht, dass das kontrolliert ist oder irgendwie, sondern es sind einfach verschiedene Bubbles, die sich das zu eigen machen. Das gibt's rechts, das gibt links, ja. Das gibt's in der Mitte, das gibt's überall. Was die aber alle eint, ist ein unfassbares Unglück innerhalb von dem,
zumindest wirkt was das da so.
Ja, ja, klar.
Das wirkt
das kein, so. Kein Together. Wenn du jetzt ein Date hast und du triffst jemanden und du sagst, was machst du in deiner Freizeit? Oh, ich habe so 8, 9 Fake-Profile und attackiere damit Menschen, die ich nicht leiden kann und sag denen Dinge, die ich denen face-to-face niemals sagen würde. Würdest du sagen, alles klar, vielen Dank fürs Gespräch. Und das ist aber die Realität von sehr, sehr vielen Menschen. Und ich habe deswegen mehr Hass-Kommentare, weil solange das da stattfindet, findet das nicht in der echten Welt statt. Und wir müssen das da, glaube ich, einfach als Gesellschaft verstehen, wer da postet und wer das ist. Und wenn man in den Schulen damit anfängt und sagt, wir haben hier die Kommentare, man zeigt 3, 4 Kommentare und sagt, so, wie tickt dieser Mensch? Schreibt mal hier 3, 4, 5 Charaktereigenschaften dieses Menschen, auf der sowas schreibt.
Ja.
Dann würde man ganz schnell darauf kommen, dass diese Person eigentlich Mitgefühl verdient hat und nicht Hass zurück.
Ja, das, ist der einzige,
das ist meine Verbesserung.
Sehr, sehr schön.
Mehr Hass.
Ja, mehr Hass ist ein Top-Plan. Also im Internet. Es ist sozusagen rein psychologisch, würde man, glaube ich, kriegt man das Problem, weil die Psychologen sagen ja immer, deswegen ist es ja so ein großes Thema, dass das Gehirn quasi nicht darunter unterscheidet, ob das in Realität oder online passiert.
Ja, aber sondern, das muss man einfach schulen.
So, wenn dein Kopf sozusagen das Fenster aufmacht für Hass oder eben diese Wut und du die da rausspulen kannst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du es irgendwann in die Realität trägst, relativ hoch. So, und das ist so, warum man immer sagt, Hasskommentare sind ein Problem. Aber ich verstehe deinen Ansatz, weil man sozusagen sagen müsste, ey, eigentlich geht es nicht um den Kommentar, der vordergründig gepostet ist, sondern
den Kommentierenden. Genau.
Na, und wo kommt der her?
Ja, und Hasskommentare gehen nicht weg. Die werden immer, die waren immer da, die werden immer da sein.
Ja, ja.
Wir müssen einfach nur anfangen, das so zu labeln, wie das, was es ist. Nämlich einfach nur, du gehst ja auch nicht zu einer vollbeschmierten Toilette auf einer Rastplatz, wo irgendwie der krankeste, rassistischste, sexistischste, antisemitischste Schwachsinn draufsteht und sagst, so tickt also die Welt, mache ich mal ein Foto von und schreib das in meine Magazine. Das machst du ja auch nicht, ne?
Im Prinzip ist aber das, was passiert.
Naja.
Das ist leider Teil des Problems, ja.
Also verbessert die Welt, indem ihr mehr Hass schürt und lernt, diesen einzuordnen.
Ich schließe mich da an.
Du hast keinen Vorschlag zur Verbesserung
der Welt?
Ne, alles klar.
Hass.
Und vielleicht mein Contemporary-Tanz.
Ja, weil also das wäre natürlich, das wäre schon sehr lustig. Also dieses It Was Me Ding fällt mir sehr gut. Das muss ich schon sagen, das hat mich heute sehr gekillt. Finde ich gut. Ja.
Na gut, dann vielen Dank fürs Kommen.
Ja.
Und bis nächste Woche.
Bis nächste Woche.
Das eben Gehörte spiegelt ausschließlich die Privatmeinung der beiden Protagonisten wider. Genannte vermeintlich wissenschaftliche Fakten und Theorien sind wie immer schlampig zusammengegoogelt und haben keinerlei Anspruch auf Richtigkeit. Wenn ihr Ideen zur Rettung der Welt habt oder tolle Fragen, die Luke und Ingmar in einer der nächsten Folgen besprechen sollen, dann schickt eine E-Mail an post@2life.club. Ich wiederhole, post@2life.club. Post wie Post, 2 wie die Ziffer nach 1 und Club mit C. 2Life ist eine Produktion der Ponywurst Production. Redaktion und Moderation Luke Mockridge und Ingmar Stadelmann. Produktion Andreas Loff.